Okay, dann gib mir nochmal die Hard Facts. Also der Typ heißt Keller, ne?
Ja, Franz Keller.
Okay, Franz Keller.
Also wichtig ist, der Franz Keller, es gibt einen Franz Keller Senior, das ist der Vater vom Franz Keller Junior. Mhm. Allerdings hat der Franz Keller Junior einen Sohn, der heißt auch Franz. Junior, Junior. Und dann gibt es noch den Fritz Keller. Das ist der Bruder vom Franz Keller Junior, also der erste Junior vom Franz Keller Senior.
Das ist dieser Fußballtyp,
oder? Der, das ist der DFB-Präsident. Aber das ist auch der bekannte Winzer.
Also, hä? Fritz ist der Senior, oder was?
Nee, Franz.
Und der ist der DFB-Typ?
Das wiederum ist der Fritz, der Sohn vom Franz. Hä? Senior.
Also, wer ist der Fritz jetzt in dem Ganzen?
Fritz ist der Sohn vom Franz Keller Senior, der ist Winzer, Gastronom und DFB-Präsident. Aber der ist nicht heute hier.
Wie? Und der Winzer, also der Bruder von dem Fritz?
Franz.
Franz ist der Bruder von dem Fritz?
Genau.
Und es gibt einen aber Fritz der Franz, Senior? Oder,
der Franz ist aber nicht nur der Bruder vom Fritz, sondern auch der Vater vom Fritz. Und der Sohn vom Franz heißt auch Franz, ist also dementsprechend der Neffe vom Fritz.
Das heißt, es gibt alle heißen Franz, außer einer und das Fritz.
Nee, die heißen alle Keller. Aber die meisten davon Franz und einer Fritz. Und dann gibt es noch eine Mutter.
Und dann hier, was soll ich daraus machen? Nehmen wir dann, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei dem auch kulinarischen Podcast Fiete Gastro mit Fritz.
Nein, Franz. Das ist Franz. Das ist dreimal Franz und einmal Fritz.
Und wir haben wen hier?
Den Franz Junior.
Franz Junior Keller.
Ja, war doch jetzt eigentlich gar nicht so einfach.
Ja, wie gesagt, ich habe mich da wohl irgendwie verfranst. Also.
Never change a winning team. Sebastian.
Ja.
Was macht der Podcast mit dir?
Wie meinst du das?
Ja, bist du jetzt schon ein bisschen prominenter geworden? Würde ich schon sagen.
Prominenter?
Ja.
Definiere prominenter.
Naja, das ist ja so, am Anfang war, sag mal, wusste man ja nicht, wer du bist. Und jetzt. Nein, ist doch so.
Ja, ja, das ist so.
So, aber jetzt hast du ja schon eine öffentliche Wahrnehmung, oder nicht? Du machst noch andere Podcaste.
Als ich in Österreich war, vor ein paar Wochen, saß ich abends allein bei einem Schnitzel.
Ja.
Und dann kommt ein junger Mann zu mir.
Ja.
Entschuldigung, ich will dich gar nicht stören. Aber du bist doch der von Fiete Gastro. Du machst doch mit Tim Melzer den Podcast. Sag ich, ja, das stimmt. Sagt er, wir sind Riesenfans.
Ja.
Und dann sag ich, wer sind wir? Und dann hat er mir den Tisch gezeigt, dann haben die alle gewunken.
Ach, schön.
Ja, fand ich auch nett.
Das ist auch schön.
Da habe ich mich wirklich gefreut.
Nee, aber auch wenn du jetzt mal, keine Ahnung, in der Kneipe sitzt und sagst, man plaudert ja drüber, wäre auch blöd, wenn du es dann für dich behalten würdest. Und dann einfach sagst du, ich bin der Fiete in Fiete Gastro.
Hast du irgendwie sowas gehört? Also, weil das, nee, das mache ich nicht. Ich sitze nicht irgendwo und sage, ich bin der Fiete von
Gastro. Warum? Ich sag drauf, wenn man mich fragt, was machst du beruflich, dann sage ich erstmal Koch. Aber nur um bescheidener zu wirken und hinten raus sage ich, und dann mache ich noch so ein bisschen Medien.
Also ob du es glaubst oder nicht, ich gehe damit eher nicht hausieren.
Warum? Ist dir das peinlich?
Ich finde es unangemessen.
Warum das denn?
Vor ein paar Jahren hätte ich das noch so gemacht.
Ja, warum jetzt nicht?
Ich habe das, glaube ich, eher durch dich gelernt, dieses Demutsding. Im Vier-Augen-Gespräch hast du mir da schon ein, zwei Mal was mitgegeben. Und das habe ich so ein bisschen versucht umzusetzen.
Ja,
das
ist Blödsinn.
Das mache ich wirklich nicht.
Okay.
Es glaubt mir eh keiner. Weißt du warum?
Nee.
Weil ich bin ja nicht auf dem Logo.
Oh, stimmt.
Ja. Und dann gucken die mich an und sagen so ein
Wie lange machen wir das jetzt?
Jetzt knapp über anderthalb Jahre. Nee.
Wann hast du Geburtstag?
Ich hatte am 11. August. Du hast sogar angerufen.
Hat mich jemand dran erinnert?
Nee, du wolltest was.
Pass auf. Ich wollte was.
Ja.
Okay. Dann schenke ich dir jetzt nachträglich zum Geburtstag und zu Weihnachten, Nikolaus und Ostern, nächsten Geburtstag auch. Also nerv mich nicht, dass ich nicht dran gedacht habe, dass du aufs Logo kommst.
Oha.
Dann darfst du jetzt, was du dein Briefpapier, was du heimlich zu Hause benutzt, habe ich aus Versehen verschickt. Die Geschichte erzähle ich nicht, aber wir wissen ja, es gibt einen Designentwurf, den du schon zu Hause bei dir in der Badewanne, wie die Welt doch sein könnte, wenn du auch auf dem Filmplakat erscheinst.
Ja, ja.
Aber nochmal, damit muss man umgehen. Ich bin jetzt inzwischen fast professioneller Synchronsprecher.
Stimmt.
Ups, bin da ja ein fettleibiges, rosafarbenes Nilpferd, das eigentlich das ganze Leben nicht mitkriegt. Und auf dem Plakat bin ich, ich sag mal, namentlich zwar auch sehr präsent erwähnt, trotz meiner doch relativ kleinen Sprechrolle, nur visuell. Hm. Musst du schon sehr gute Augen haben, um mich meine Rolle zu erkennen. Die ist eher ein Farbfleck.
Aber du warst auf der Premierenfeier zusammen mit Janine Uhlmann.
Ja, ja.
Also.
Ja, leider haben wir Christian Ulm nicht gesehen. Christian Ulm kenne ich gar nicht und ich mag den sehr. Ich finde das ganz großartig, was der macht.
Glaubst du, der mag dich?
Nein, ich glaube, der mag mich nicht.
Weil der hat mich nie geantwortet, wenn ich ihn hierher eingeladen habe.
Hast du ihn mal angefragt?
Ja, ganz oft.
Nee, ich glaube, der mag mich nicht. Also oder er sagt aber so, wir haben so...
Gibt es da eine Geschichte zu? Gibt es da eine Geschichte zu?
Nicht, dass ich wüsste. Nö, eigentlich nicht, weil ich bin ja ein Fan. Also da wüsste ich jetzt nicht, vielleicht hab ich ihn mal getroffen in irgendeiner Hipsterbar in Berlin und war voll oder sowas, aber eigentlich nicht. Nicht, dass ich wüsste.
Geiler Typ.
Also ich glaube ja, also so ich glaube, der hat was im Kopf. Aber nicht so unangenehm. Es gibt ja so unangenehme Menschen.
Nee. Und vor allem, der ist ein krasser Workaholic, also ein Perfektionist.
Ja.
Also so.
Aber ich würde jetzt auch gut, also selbst wenn er mich nicht mögen würde, würde ich es gut finden zu wissen, warum das er mich nicht mag oder warum er nicht hierher kommt.
Also falls er das hier hört, ist es eigentlich eine offizielle Einladung von dir an ihn, dass er herkommt,
ja.
Ne?
Ja, das sowieso. Ja. Das sowieso. Aber cool. Aber generell, wenn nicht, dann ist auch total in Ordnung. Aber nicht großen, bitte.
Bist du mit mit Matthias Schweighöfer mittlerweile besser befreundet? Hat das geklappt wenigstens?
Ja, zumindest versuchen wir kläglicherweise uns telefonisch zu erreichen. Das hat bislang aber genauso häufig funktioniert wie vorher auch. Also okay. Wir haben beide so ein komisches Telefonverhalten. Also man ruft an, spricht und hey oder schreibt und dann so 7 Tage später kriegst du einen Anruf zurück. Denkst du, ja, den rufe ich gleich wieder zurück, machst dann doch nicht und dann 7 Tage, also das ist schon etwas komplizierter. Mhm. Etwas komplizierter.
Mhm. Gut. Naja, okay, gut. Aber dann hätten wir das ja geklärt.
Ja. Ich schnaufe heute.
Findest du? Willst du nicht deine Kopfhörer aufziehen? Das macht mich mal ganz nervös, wenn du die nicht aufhast.
Warum denn?
Weiß nicht, das sieht professioneller aus.
Ja, aber...
Oder stören die dich?
Ich höre mein Schnaufen dann. Fangen wir an.
So, Tim.
Jetzt habe ich die Kopfhörer auf.
Möchtest du über deine neue alte Bullerei nochmal kurz was erzählen? Böse Zungen haben gesagt, du redest so viel darüber.
Haben die?
Mhm.
Na gut, also ganz ehrlich, wenn du ein Baby kriegst, ja? Und das ist ein Baby. Mhm. Und das ist mein Leben. Und das ist mein Inhalt, mein Rückgrat, mein Herz, mein Blut, mein alles. Ja? Dann werde ich ja wohl mal davon reden dürfen. Und wenn man dann auch noch auf eine gewisse Art und Weise stolz drauf ist, und das darf ich zu Recht sein, weil das, was mein Partner und ich da mit Hilfe unserer Mitarbeiter wieder auf die Beine gestellt haben, ist sensationell. Fertig. Bums aus. Gestern hatten wir so einen Tag, oh, das ist so ein bisschen wie beim Skifahren. Erster, zweiter Tag ist super. Der dritte ist ja relativ verletzungsanfällig.
Ist das so?
Ja, ich glaube ja. Okay. Die höchste Verletzungsquote beim Skifahren,
ach so, bis
beim Skifahren jetzt. Soll der dritte Tag sein.
Ja, man hat so ein bisschen Mut angefahren.
Da hatten wir gestern, da ruppelte und rappelte das ein bisschen, da waren so ein paar Abläufe nicht ganz, dann war so ein, gab ein paar Verzögerungen am Tisch, ein paar Probleme mit den Garstufen, aber da sage ich auch, hey, das ist einfach, bis so ein Großapparat wirklich geschmeidig läuft, man muss sich das ein bisschen vorstellen, wie eine Bundesligamannschaft auf dem Niveau von dem FC Bayern München, die ohne Training
direkt loslegen.
Direkt
Champions League.
Und dann kommt da auch mal hin und wieder eine kleine Schwächephase. Das bitte ich nachzusehen, die ersten Tage und Wochen. Die Art und Weise, damit umzugehen, haben meine Mitarbeiter, glaube ich, sehr gut gemacht. Also sehr höflich, sehr freundlich, sehr demütig auch. Und dann sind wir bald wieder in der alten, spektakulären Qualität wie früher am Markt. Sieht nicht jeder so, aber ich sehe es definitiv so und ich weiß, wovon ich rede. Das, was mich ein bisschen berührt, womit ich insgesamt so nicht ganz gerechnet habe, ist teilweise die Reaktion auf Auflagen, die wir nicht erfunden haben, die wir nicht unbedingt freiwillig machen, sondern einfach, weil es jetzt
Corona-bedingt
ist. Das heißt, wir versuchen dieses Hygienekonzept wirklich so gut wie möglich irgendwie umzusetzen. Wir haben da diverse Dinge gemacht. Wir haben unsere Mitarbeiter im Vorfeld schon drauf trainiert, die Maske ganz täglich zu tragen. Also nicht nur, wenn Gäste da sind, sondern auch in der Küche, in allen Bereichen. Obwohl es keine Pflicht ist, aber das haben wir unsere Mitarbeiter darum gebeten, damit wir eine Routine drin entwickeln. Das funktioniert hervorragend. Wir halten die Mindestabstände ein. Wir haben die Abtrennung visuell sehr schön gelöst. Also wirklich so, wo du sagst, wir haben natürlich, was bei uns ist, die Raumluft ist spektakulär, weil wir extrem hohe Decken haben. Wir haben eine Frischluftzufuhr, keine Umwälzung, sondern alte Luft wird rausgesaugt und frische wird hineingepustet. Bedeutet, auch da gibt es eben kein nicht mehr als irgendwie machbar. Mhm.
Und es gehört eine Maskenpflicht auch seitens der Gäste dazu, zumindest wenn sie von A nach B gehen. Am Tisch ja nicht. Ja. Da haben sie alle Freiheiten der Welt. Und manchmal bin ich irritiert, ob der doch recht aggressiven Reaktion auf den Hinweis, bitte die Maske oben, also Nase und Mund zu bedecken. Da fielen schon Worte wie, warum still, also warum bist du so Nazi? Wo ich sage, boah, Alter, bitte nochmal, es ist das Sicherheitskonzept. Ja, es ist das Sicherheitskonzept. Und dann sagst du jetzt auch oder was? Also da ist manchmal so ein Weltanschauungsding, wo ich dann sage, ja, aber wir müssen das ja machen. Das ist, und wir machen das auch gerne, weil wir der Verantwortung gerecht werden wollen, dass die Gastronomie am Markt bleiben darf, auch mit diesen Einschränkungen. Wir haben jetzt gerade in Paris, gerade ganz frisch wieder, die Cafés und Bars müssen wieder schließen. Die Restaurants dürfen noch geöffnet haben, aber das liegt eben nicht daran, dass per se Cafés, Bars und Restaurants in irgendeiner Form eine besondere hohe Dichte haben. Es hat ein bisschen was auch mit dem Verhalten der Gäste zu tun, insbesondere was die Darstellung der Namenspflicht angeht. Da haben wir ja ein, zwei Fälle hier in Hamburg gehabt und das Problem ist es nicht, dass es zu diesen Infektionen kommt. Das Problem ist, dass man die Nachvollziehbarkeit, die Infektionskette nicht mehr nachvollziehen kann und dadurch die Kontrolle darüber verliert, wie es nachher, also um diese eventuell vorhandene Schwerpunktentstehung schnell in den Griff zu kriegen. Ja. Weil eigentlich, das sind die Aussagen, die ich bekommen habe seitens der Behörde, gibt es kein Interesse seitens der Behörden, die Gastronomie wieder zu schließen. Nur wenn wir mit dem Spielzeug nicht richtig umgehen.
Ja, ihr habt natürlich auch den Riesenvorteil, dass ihr riesengroß seid. Also ich war bei einem Italiener am letztes Wochenende, der verhältnismäßig klein ist.
Ja.
Da wird sich ja nichts gehalten. Also wirklich, da wird sich einfach an nichts gehalten. Die Tische sind logischerweise auch viel zu nah beieinander, weil eben nicht so viele Tische vorhanden sind. Also da merkt man dann natürlich schon, dass ihr da ein echtes Fund habt mit der Riesenhalle.
Ist vielleicht irgendwie auch jetzt da nochmal, waren ja am Anfang der Krise sehr aktiv. Vielleicht sollte man jetzt nochmal eine nächste Welle einstarten, dass wenn du nachweislich einen Umsatzeinbruch hast im Verhältnis zum Vorjahr oder zu den Vormonaten in Anführungszeichen, die im Wesentlichen ja einen Einfluss auf die Fixkosten, also auf die Bezahlung der Fixkosten und der Personalkosten zu leisten sind, dass man da vielleicht nochmal eine zweite Welle startet und dann einfach mal versucht, Solidarität einzufordern und nur die Läden sozusagen in dem Moment unterstützt, die auch aus räumlicher Enge gar nicht in der Lage mehr sind, überhaupt diesem Sicherheitskonzept gerecht zu werden. Also es gibt in meinen Augen wenig schwarze Schafe, die gibt es.
Aha, jetzt ganz neu.
Ja?
Ganz neu.
Also, sehr gut, ja. Alter, wie dumm bin ich eigentlich? Nein, aber es gibt, ich sag mal, wenige, die es wirklich mit den Füßen treten, denen es auch egal ist und die auch rücksichtslos der gesamten Branche gegenüber sind. Eigentlich die Gäste rücksichtslos allen anderen Gästen gegenüber sind und rücksichtslos ihren Familien, ihren Freunden gegenüber sind, die sich so gar nicht dran halten. Das ist dann aber mit einem Wort zu titulieren asozial.
Ja.
Wirklich asozial. Und dann gibt es auch die Betriebe, die es, ich will nicht sagen, gar nicht anders können, aber einfach natürlich aufgrund des wirtschaftlichen Druckes auch verzweifelt sind. So. Und wenn man denen keine weitere Hilfe anbietet, verstehe ich das schon, dass man sagt, ah, vielleicht doch nicht 1,50, sondern eher 1,30. Meistens ja noch ein bisschen weniger. Aber auch da sind die Gäste eben aufgefordert, zumindestens, das ist, halte ich für derzeitig das Wichtigste, eine korrekte Führung der Namensliste.
Definitiv. Eben noch, um es kurz aufzulösen, der Insider hier mit dem schwarzen Schaf. Das schwarze Schaf ist das alte Delhi. Das
ist das Pop-Up im Delhi.
Das Pop-Up-Restaurant im Delhi, genau. Keiner weiß, wie lange es pop-upt oder wie es sich entwickeln wird. Es ist, um es in deinen Worten zu sagen, ein herausragendes Restaurant geworden, vollwertiges Restaurant.
Ja.
Also wirklich.
Ja.
Du hast jetzt zwei Restaurants.
Obwohl es weder Fisch noch Fleisch ist, ne?
Ja, das sieht geil aus, oder? Wie Max Stroh sagen würde, Fisch noch Fleisch.
Wie Fisch noch Fleisch.
Und ich weiß jetzt nicht, ob das was für den Podcast ist, ob wir das dann rausschneiden. Ja. Und deine Andrea, deine rechte Hand, schrieb mir gerade.
Ah, jetzt habe ich's. Franz Keller ist der Sohn von Franz Keller und hat einen Sohn, der Franz Keller heißt. Und sein Bruder heißt Fritz Keller.
Müssen wir schieben, Wochenende.
Gut.
Weil Jahresende ist jetzt bei mir so picke, packe, packe voll, dass ich das Recht auf Wochenende habe und ich brauche auch das Wochenende.
Ja.
Also ich könnte auch Montag, Dienstag machen.
Ich war wirklich erstaunt, als ich mit ihr sprach. Und nur um das mal hier für unsere Hörer und Hörerinnen festzuhalten, Andrea ist diejenige, die deine Termine koordiniert.
Yep.
Die sagte dann, An den zwei Tagen ging es, aber das sind Tims Freitermine, die möchte ich ihm ungerne wegnehmen. Und mein erster Gedanke war so, hä, der arbeitet doch gerne. Ich hätte jetzt wetten können, dass du sagst, mache ich. Das, ich bin umso beeindruckter, dass du dir tatsächlich die Ruhe nimmst.
Ich merke, ich weiß inzwischen, wie ich am Jahresende immer drauf bin. Also weil natürlich November, Oktober, November, da geht es nochmal ganz dicht und dann fällt allen Leuten nochmal ein, hinten raus, ah, Mensch, wir müssen ja das noch das machen. Und auf einmal ist es der 20. Dezember und ich habe noch keine Sekunde Zeit gehabt, mich mal mit irgendwas auseinanderzusetzen und bin so müde dann. Deshalb versuche ich das inzwischen so ein bisschen besser zu koordinieren und die meisten Wochenenden gehören mir dann auch.
Okay.
So, weil eine Maschine muss auch mal überholt werden.
Die muss überholt und geölt werden. Das sei dir gegönnt. Bevor wir Wer bin ich spielen, denn heute haben wir wieder einen Gast. Kommt hier eine E-Mail von einem Hörer, Dominik Imhof.
Wie kam es denn an eigentlich, unser Monothematik?
Gut, ja? Wirklich. Es kam wirklich durch die Bank weg gut an. Also das hat mich selber auch sehr gefreut.
Also was ich gehört habe, endlich mal eine Folge, wo nicht ständig unterbrochen wurde.
Genau, du hast sie nicht unterbrochen. Hallo Sebastian, Tim hat vor einiger Zeit mal im Podcast von einem Rezept für eingemachte ganze Tomaten gesprochen, das in der Bullerei verwendet wird. Wir haben hier gerade eine kleine Tomatenschwemme und schon etwa 10 Liter Tomatensauce produziert. Da käme eine andere Einmacherart recht und würde uns über die Zustellung des Rezeptes freuen. Freundliche Grüße aus der Schweiz, Dominik und Miriam. PS, eure Podcasts sind einfach der Hammer und bitte grüßt mir die Sonne.
Ja. Ich gebe es ganz schnell zum Besten. Es ist eigentlich eine Gastrik. Gastrik ist ein Zucker-Wasser-Salz-Gemisch. Mhm. Zucker-Wasser-Salz-Essig-Gemisch, Entschuldigung.
Zucker-Wasser-Salz-Essig.
So. Dann kannst du ein bisschen Lorbeer oder irgendwas reinpacken, brauchst aber eigentlich nicht. Die Tomaten abziehen, also kurz blanchieren.
Häuten.
Enthäuten, in ein Glas rein, mit dem heißen Sud übergießen, Deckel zu, safe machen, fertig.
Gut, okay. Wir hoffen.
Gastrik ist das Geheimnis.
Gastrik. Wie schreibe ich? Ist das Französisch?
Ja.
Gastrik.
Wie Gastrik-Lafon.
Ein bisschen Französisch geht's hier auch zu. Der Gast heute, Tim.
Ist Gastrik nicht eigentlich Magen, so ein Sodbrennen oder sowas?
Das ist Gastritis.
Also.
Die kriegst du vielleicht von deinem Rezept. Seine Mutter wurde mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet und das schon 1969.
Man braucht nicht weiterreden, weiß ich jetzt schon, wer es ist.
Und weil ich mir dachte, dass du jetzt schon weißt, wer das ist, war das eine Finte, die ich heute gelegt habe. Das ist natürlich nicht der Gast von heute. Hinter Vaters Rücken unterstützte er als Koch den regionalen Widerstand gegen das geplante Kernkraftwerk Wühl. Er selbst sagt, Tim, dass er nur über Vitamin B, nämlich Weinhandel und die Jägerschaft, überhaupt in die gastronomischen Betriebe einst gekommen ist.
Okay, das ist mir neu.
Hätte er sonst nie geschafft. Wir machen trotzdem ein bisschen weiter, ne?
Ja.
Lustiger Funfact, seine Familie hat das erste Zimmer gehabt in ihrem Gasthof mit einem Bidet, das Zimmer 3. Bist du Team Bidet?
Das ist, ich bin doch ein Mann.
Ja, aber es gibt zum Füßewaschen meinetwegen.
Ich bin doch ein Mann.
Ja, ich versuche es jetzt so ein bisschen zu umschreiben. Kennst du Frauen, die Team Bidet sind? Ich kenne viele Frauen, die sagen, Bidet finden sie geil und finden es schade, dass es das kaum noch gibt.
Also ich sag mal so, durch meine vielen Japan-Aufenthalte und die sind ja wirklich exzessiv, was die technischen Entwicklungen innerhalb des Stuhlganges sozusagen, die sie begleiten. Ja. Die haben halt fantastische Toiletten. Ja. Deckel, die von alleine aufgehen, vorgewärmt, klassische Musik, wenn du Arschkontakt mit der Schüssel hast, irgendwie Ringe, die sich drehen, hygienisch. Und dann gibt's immer so einen kleinen frechen Arm. Da gibt's so einen Knopf und dann fährt er so raus und dann spritzt dir da so ein bisschen das Popöchen sauber. Und das trifft nicht nur aus hygienischen Gründen
ins Schwarze.
trifft ins Schwarze, ins Bullseye sozusagen. Und da kenne ich Männlein wie Weiblein, die das derartig schön fanden und auch begeistern, auch vor allen Dingen aus hygienischen Gründen, dass sie sich das nicht nur eingebaut haben. Es ist inzwischen ein von mir sehr beliebtes Geburtstagsgeschenk.
Siehste?
Ich verschenke und sehr gerne Toiletten mit Düsen.
Die ganze Schüssel oder nur so ein...
schon die ganze Schüssel.
Ach, wirklich?
Ja, aber nur an Leute, die da wirklich einen Fetisch führen. Ich finde, es ist ein schräges Geschenk und ich mag ja schräge Geschenke.
Das ist ein schräges Geschenk. So. Zimmer 3 hatte also das erste Bidet in Deutschland und weißt du, wie sie dieses Bidet genannt haben?
Nein.
Den Schneckenweiher. Ich finde, das ist am Primitiv nicht zu überbieten.
Wieso?
Schneckenweiher, das Wort für ein Bidet.
Wieso ist denn das Primitiv? Das ist raffiniert, liebevoll, das ist fantasieanregend und irgendwie trifft es ja auch.
Unser heutiger Gast befreite sich, sagt er, von der Strenge und Schwere der französischen Küche, als er nach Italien ging. Er sagt nämlich, dass die italienische Küche nicht nur leichter und schneller zu machen ist, sondern vor allem auch viel weltzugewandter. Ich glaube, sowas Ähnliches hast du auch schon gesagt. Vor allem aber, sagt er, die Italiener haben nur deshalb so eine gute Küche, weil sie zu faul zum Kochen sind.
Ja, das, ja.
Wie findest du das?
Das finde ich auf den Punkt.
Das ist gut, ne?
Das finde ich auf den Punkt. Übrigens, kulturhistorisch gesehen, ist die klassisch französische Küche, also die Mutter derer, ist die italienische Küche. Hatten wir, glaube ich, schon mal ganz leicht angedeutet.
Erklär nochmal.
Es war eine Königstochter eines italienischen Königshauses, was sozusagen verheiratet wurde mit einem Königssohn aus einem französischen Königshaus. Die haben ja alle da so intern in ihrer Blutlinie rumgemacht, was das eine oder andere Gesicht da auch erklärt. Und die hat ihre Küche, glaube ich, so sehr vermisst, oder damals war die französische Küche noch so eine richtige Trampelküche, und hat dann sozusagen mit der Haus- und Hof, mit der Hofküche damals eben diese, eigentlich die französische Küche, für die sie heute gefeiert wird, erst entwickelt. Aber die französische Küche ohne die Italiener wird es nicht geben.
Sehr gut. Nach seiner Wahrnehmung,
wer war denn das? Die hieß bestimmt Katharina oder so ähnlich. Die hießen alle Katharina.
Also nach der Wahrnehmung unseres heutigen Gastes
oder Elisabeth,
lässt die Qualität von Lebensmitteln in Deutschland nach mehr und mehr nach, und er tritt mit Überzeugung zu folgendem Satze: Wir müssen die Tiere ehren, die uns ernähren. Er sagt nämlich, er hat ein Buch geschrieben, was jetzt weiß jetzt gar nicht, wie lange raus ist, wo es tatsächlich um Tierwohl geht. Das wird auch heute so ein bisschen das Thema der Sendung sein. Und auf die Frage, warum seine Familie eigentlich zur Gastronomie gekommen ist, finde ich irgendwie ganz interessant. Der Vater wollte Koch lernen, aber seine dominante Mutter sagte: Nein, du wirst Metzger. Dann sagte der dominante Vater zum Sohn 1, du wirst Koch, und Sohn 2, du wirst Winzer. So. Und du weißt ja eh schon, wer es ist, ne?
Ja, klar.
Du weißt es die ganze Zeit schon.
Ja, mit dem ersten Satz.
Nur wegen der Mutter?
Ja, weil habe ich so eine Geschichte noch nie gehört. Also ich kenne nur die Geschichte von ihm.
Ja.
Und wir haben ja auch im Rahmen von Kitchen Impossible schon mal miteinander zu tun gehabt. Und wir plaudern und wir mögen uns. Wir haben uns lustigerweise auf dem Geburtstag von Johann Lafer kennengelernt.
Wie ist denn ein Geburtstag von Johann Lafer?
Der war schräg. Also ich sag mal so, wir haben ihn später, also er und ich sind sozusagen, ich sag den Namen ja noch nicht, er und ich und seine Tochter sind dann woanders hingefahren und haben uns da weiter betrunken. Also weil es war schon sehr, sehr schön, aber es war eben auch ein bisschen Johnny Boy. Ne? Also ja. Johnny Boy war ja früher bei den offiziellen Anlässen schon eher etwas klassischer.
Kann mir vorstellen.
Und der junge Mann, der uns gleich zu besuchen wird, er gehört definitiv nicht zur klassischen Fraktion der weiß ummantelten Kochgilde, sondern der ist schon, also ich würde ihn, wer jetzt aus Berlin, er ist schon so eine Göre.
So. Ich finde, das trifft ziemlich auf den Punkt. Er hat auch einen Satz gesagt, da können wir nachher fragen, was dahinter steckt.
Ja.
Zum Vögeln über den Rhein gehen. Und dann lassen wir ihn jetzt mal reinkommen, oder?
Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr. Er erfüllt mich mit Stolz und ich kann allen nur empfehlen, bleibt dran. Spektakulärer Mensch.
Ja, wer
spektakulärer.
Denn? Ja,
das wer denn?
Ja, sag.
Was?
Oder
was? Muss ich dazu erst in den Keller gehen, um ihn rauszuholen?
Gar nichts. Oh, Gott, Roman, wen da rauf. Das sind ja diese Vornamen von denen. Er heißt so.
Ja.
Sein Sohn heißt auch so, Vater heißt auch so und sein Bruder heißt Fritz. Es ist völlig absurd. Ja. Also es ist wer?
Franz Keller.
Franz Keller. Und den holen wir jetzt mal rein.
Kommt er alleine oder mit Zivi? Ich weiß es nicht. Ah, da ist er ja, der andere Hund. Schön.
Nimm gerne Platz, lieber Franz. Kopfhörer auf, Mikro. Kann einer das Mikrofon bitte so machen, dass Franz was davon hat?
Ach, wie schön.
Ja, herzlich willkommen.
Freut mich. Hab schon ein bisschen zugehört.
Uns freut es.
Und mich freut es. Und die Sprüche gehört schon
was?
Wieder.
Ja, was soll denn das? Also, ich sag mal so, ich bin ja so wie ein bisschen wie Franz, nur in schlank und jung.
Vor allen Dingen schlank.
Wann war das?
Was?
Wann war das?
Das Schlanke.
Ja. Vor 20 Jahren oder so, ja.
Hey, wirklich, Franz schreit
ja
mal so.
Ja, du schreist.
Ich schrei. Ja. Das ist, weil ich mich so freue, weil es. ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Es gibt Begegnungen in meinem Leben in der Kulinarik, außerhalb von Restaurants, wo ich die Menschen kennengelernt habe, die mich sehr, sehr bewegt und immer ein bisschen inspiriert haben, auch ob der Haltung, und wo ich vor allen Dingen begeistert war, wenn eigentlich Menschen, Meister ihres Faches, nicht engstirnig geworden sind, nicht sich in einer wie auch immer gearteten Meinungssackgasse befunden haben, sondern es immer geschafft haben, weltoffen zu bleiben, revolutionär zu denken, unverschämt zu denken, jugendlich frisch, manchmal auch ein bisschen garstig zu sein, also halt absolute Persönlichkeit und Charakter zu haben.
Also so wie du, oder was?
Nee, ich hoffe, wenn ich im Alter ein bisschen so aussehe wie du, nur die Haare noch auf dem Kopf habe, dann wäre ich, und wenn ich vor allem charakterlich so bin, dann wäre ich, glaube ich, sehr, sehr dankbar. Also ich zähle mal jemanden, oh Gott, wen zähle ich noch dazu? Hier, unser, wie heißt er?
Na?
Stuttgarter.
Auch Koch,
der
oder
Vincent
was?
Kling.
Dankeschön, entschuldige bitte, Vincent. Vincent Kling, auch so. Ich habe wenig mit ihm zu tun, wir sind nicht wirklich befreundet, also dadurch haben wir wenig Kontakt bislang im Leben. Aber den bewundere ich sehr, den schätze ich sehr. Das sind für mich so Leute, die aus der Praxis rauskommen, eine Philosophie dabei entwickelt haben und das auf sehr starke Art und Weise und sehr unterhaltsame Art und Weise eben auch kommunizieren können. Also nicht nur labern, sondern das wirklich auch so verpacken können, dass man damit was anfangen kann. Jetzt möchte ich gar nicht weiterreden, weil lieber Franz Keller hat so viel zu erzählen.
Das ist
unfassbar viel
zu erzählen. Das auf alle Fälle. Wir begrüßen ihn erstmal hier.
Deshalb würde ich jetzt das Wort an dich weiterreichen wollen und wäre sehr dankbar darüber, wenn ihr euch unterhaltet und ich darf einfach nur zuhören.
Lieber Franz, ich begrüße dich jetzt bei...
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Mälzer und Sebastian Mergit.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
So, und was den Wikipedia-Eintrag von Franz Keller angeht, da muss man sagen, da habe ich Tim heute eingeladen.
Frag ihn mal, ob er weiß, was Wikipedia ist.
Das mache ich gleich. Da habe ich dir, Tim, heute jemanden eingeladen, der unserem Zusatz, der auch kulinarische Podcast, wirklich alle Ehre macht. Keller wuchs als Sohn von Franz Keller Senior in einer Winzer- und Gastronomfamilie in Oberbergen am Kaiserstuhl auf. Seine Mutter Irma wurde im Schwarzen Adler seit 1969 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet und sein jüngerer Bruder ist der Winzer, Gastronom und DFB-Präsident Fritz Keller. So Tim, und dann kommst du, und zwar mit melzerschen Kulinarik-Weisheiten aller der Jugend gehört die Zukunft, oder wollen wir einfach mal ein fröhliches Fick dich zum Ende des Tages sagen. So geschehen, nachdem du Franz Keller so hauchdünn bei Kitchen Impossible geschlagen hast, dass selbst die hauchdünnste San Daniele Schinkenscheibe von Neid ablassen würde. Apropos Neid, das passt mal so gar nicht zum heutigen Gast, schon gar nicht auf die Zunft der Sterne Küche und Sterne Köche. Im Gegenteil, die auf Krawall gebürstete Seite des Freiburgers verzichtet mittlerweile mit Freuden auf die höchste Auszeichnung unter den Chefs. Warum? Weil er keinen Bock mehr hat, sich der Sterne Küche und ihren Regeln zu beugen. Aber auf Küche hat er Bock. Sogar so viel Bock, dass er mittlerweile alles und jeden in sie reinscheuchen will. Ab in die Küche, so der Titel seines mittlerweile zweiten Buches, erklärt, wie man guten Rohstoffen und einfachen Mitteln gesund und lecker kochend entgegentritt. Keller hat nämlich festgestellt, dass die Bevölkerung zwar bereit für eine Agrar- und Lebensmittelwende ist, die Politik in Deutschland und der EU aber von starken Lobbyinteressen ausgebremst wird. Wer hier, Achtung Tim, es folgt ein Wortwitz-Leckerbissen, heute wen ausbremst und wie viel rhetorisches Vollgas die beiden geben werden, um sich da weiter zu zanken, wo sie bei Kitchen Impossible aufgehört haben, hören wir es raus. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, Franz Keller.
Oh, ich freue mich, aber es ist ganz schön trocken bei euch hier.
Ja, aber das liegt ja daran, dass du die Flasche noch nicht aufgemacht hast.
Ich wollte gerade sagen, du darfst gerne, Franz hat nämlich Vollprofi.
Ja.
Heute haben wir was, Dienstag? Samstag habe ich ihm geschrieben, was er trinken will. Da sagt er, ich schick dir, was ich trinken will. Ja, ja. Und heute habe ich morgens noch geschrieben, da ist nichts gekommen, das kommt noch. Und dann hat mich OMR angerufen um 1 Uhr, ja. Kiste ist da, ja. Und dann schrieb er nur zurück, das sind halt die Kellers. So, und das
ist ein ganz neuer von meinem Neffen, weißt du. Ja. Aber jetzt gehen wir erstmal zu den Geschenken. Nee, also einmal habe ich dir ein super
Geschenk.
Ja, und das auch. Aber das gehen wir vielleicht gleich dran, oder?
Ja, unbedingt.
Jedenfalls. Das ist der beste Sekt für mich, ne, den ich kenne. Also könntest du eigentlich Champagner draufschreiben, darf man ja aber nur nicht.
Ne? Darf man nicht.
Ja, weil wir den Ersten Weltkrieg verloren haben, weißt du ja vielleicht. Ne? Aber das ist wirklich gut, das Zeug. Ja, es ist so. Und wir zahlen heute noch Sektsteuer, musst du dir mal vorstellen. So, hier haben wir ein bisschen Schmalz von meinen bunten Bentheimern. Dann habe ich dir eine Lioner Wurst mitgebracht und eine Blutwurst. Aber sehr die schön. Tust du braten zu Hause. Ja? Also in Scheiben schneiden, Haut abziehen und braten.
Ach, die ist da sogar können von wir. Dir?
Ja, natürlich. Oder glaubst du, ich habe die hier beim Metzger geholt, um die Ecke? Oder?
Ja, also ich sag mal, Hamburger Metzger können auch Wurst machen, aber umso ja, besonders aber bemerkenswerter.
Also früher habe ich immer Diaspora für hier oben.
Kann man gesagt. Die bestellen bei dir auf dem?
Ja.
Unter www was?
Nix www, anrufen, du hast die Nummer.
Ja, ich, aber jetzt der geneigte Zuhörer, der
dich nee, da habe ich zu hat. Wenig. Ich habe da nur 30 Schweine. Also das, wir machen jetzt vielleicht so eine Art Genossenschaft mit noch ein paar tollen Züchtern in Deutschland, die so machen wie ich, weil das, was wir hier, das brauche ich alleine für meine Gäste und mache ich zweimal im Jahr einen Hofverkauf und dann ist alles weg.
Da kommen wir, können wir gleich mal, oder wolltest du was fragen?
Nee, macht ihr mal, lernt euch mal kennen, sagt mal Hallo, schenkt uns mal ein bisschen ja. Wein ein und ja. ich hake mich dann ein, genau, sobald es genau. interessant werden soll.
Da können wir gleich mal einstarten und zwar bist du ja...
Entschuldigung, ich muss nee, unbedingt...
Damit man es hört.
Ich mag dieses Geräusch, herrlich, herrlich, ja, herrlich. Wir schenken uns ganz kurz ein. Was haben wir jetzt hier?
Also wir haben mein Neffe, der Friedrich Keller... Hat in weiser Voraussicht, vielleicht hat er ja auch mal Probleme gehabt mit seinem Vater, hat er angeregt, noch ein kleines Weingut zu kaufen in der Nähe. Mhm. Und das ist im Markgräflerland. Meine Oma hat es zwar immer nur das Heckenland genannt, weil der Kaiserstuhl war natürlich viel besser.
Natürlich, natürlich.
Aber dort gibt es einen sogenannten Klotz, ein Kalksteinklotz, wo die Reben oben drauf sind. Unglaublich toll und hier ist sein erster Gutedel, den er gemacht hat. Und Gutedel ist ja sowas, weißt du, zum ne, Vorwärtstrinken.
Der Hauswein.
Ja, ja, das ist wirklich ein sehr guter Hauswein. Hauswein hat man ja früher so von den Endprodukten gemacht, aber die Hausweine heute, wenn die alle so wären wie der, dann super. Zum Wohl.
Vielen herzlichen Dank. Toll, dass du da bist.
Cheers, schön, dass du da bist. Zum Wohl.
Du, lustigerweise... Wenn du hast gerade gesagt, meine Gäste, ich nehme dich gar nicht mehr wahr als Gastronom. Was ist eigentlich dein Beruf derzeitig? Womit verdienst du dein Geld?
Also einmal muss ich immer noch kochen, damit ich damit rumkomme mit meinen Viechern, weil sonst, also wenn man Schweine 1,5 Jahre hält und Rinder 3 Jahre, im Gegensatz zu 5,5 Monate oder kaum 2 Jahre, dann ist das nicht lukrativ, das bezahlt dir keiner. Also wenn bei mir ein Kilo Wurst 16 Euro kostet, kannst ja mal irgendwo im Supermarkt gehen, gucken, was da das Kilo Wurst kostet und 16 Euro ist noch nicht mal deckungsgleich. Ne? Weil also im Grunde genommen produziere ich Kaviar bei mir, ne, für die heutige Zeit.
Aber du hast ja kein Restaurant.
Nein, ich habe kein Restaurant. Ich habe mein Restaurant, die Adlerwirtschaft, macht mein Sohn inzwischen, ja. schon seit 7, 8 Jahren. Hm? Hat er mir jetzt gerade ich habe immer gedacht, sind nur 3, 4 Jahre. Hat er mir das Butterbrot geschmiert, sind schon 7, 8 Jahre. Ja. Und das ist auch super, da bin ich sofort abgehauen, als der nach Hause kam. Und dann habe ich halt den Falkenhof gemacht und sich immer nur mit Rindern, Schweinen und Kaninchen zu unterhalten, ist auch langweilig.
Also deshalb was ist der Falkenhof?
Der Falkenhof ist ein Bauernhof. Alle sagen immer Bierhof. Bierhof habe ich mich nie um die Zertifizierung gekümmert, aber ich denke, dass wir noch mehr machen wie Bio. Das ist ein Hof, auf dem wir Tiere züchten, sind auch noch ein paar Pferde da, also Pferdeeinsteller, weil ursprünglich war es mal ein Pferdehof. Und dann habe ich in meiner Wohnung, in meinem Kaminzimmer, eine Küche eingerichtet mit einem Neudeutsch-Chef-Table. Und da habe ich 12 Leute oder 14, jetzt halt nur 8, damit die am Anfang wenigstens weit genug auseinandersitzen.
Ja, ja.
Und da koche ich und fertig. Und ich mache da alles selber. Also ich habe höchstens einen Küchensklave, der mir spült, der mir Hand reicht und so. Weil das macht mir viel mehr Spaß, wie wenn ich da delegieren müsste, weil dann brauche ich nicht so aufpassen.
Und wenn ich da rein möchte, wie komme ich da hin?
Du,
ich frage stellvertretend für die Hörer.
Du gehst auf die Homepage vom Falkenhof und da sind Veranstaltungen gepostet. Hast du auch Hunger, gell? Ich auch.
Ich habe Lust.
Ja, ich war ja im Zug, ich habe kein Mittagessen.
Ich habe das Messer vergessen. Aber ich dachte mir, Franz hat sicher eins in der. Nee, Franz hat eins in der Hosentasche.
Ja, aber ein bisschen, ne? Das ist ein Notmesser, weil die Großen haben sie mir immer im Flughafen geklaut. Ja.
Können wir ein Messer haben?
Ja, danke. Ist besser.
So. Ne?
Wo war ich stehen geblieben? Ja, und dann haben wir Veranstaltungen, da haben wir Küchenpartys, inzwischen auch Lesungen. Mhm. Ne? Also da mache ich, glaub mir, es Hofführungen. Also ich laufe mit den Leuten rum. Wir haben schon ein Schild vorm Hof hängen, bitte nicht ohne Termin kommen, weil sonst muss ich einen anstellen, der das denen immer zeigt. Mhm. Und dann kannst du dich einbuchen für ein Mittagessen um 13 Uhr. Aperitif, was zu essen dazu, dann habe ich meine Lesung. Dann gebe ich den Leuten was zu essen, so ein zweiter Dreigang, und dann gehe ich mit denen über den Hof und das war's. Und das machen wir inzwischen sehr, sehr oft.
Das ist ja schon ein bisschen schrullig, auf eine sehr liebevollen Art und Weise. Aber du kochst das, worauf du Lust hast, respektive was dein Hof dir als Angebot angegeben
hat. Ich sage den Leuten nur, was es kostet. Ich sage nie, was es gibt.
Ja.
Und da bin ich absolut frei. Und wenn es kompliziert wird, steige ich aus.
Warum hast du der Branche sozusagen den Rücken gekehrt? Weil du bist, also,
ich weiß nicht,
du bist eine Legende. Ich weiß nicht, ob du es wirklich weißt, ne? Aber.
Es muss so sein. Er ist so oft gewünscht worden, auch von unseren HörerInnen hier, als Gast. Also nicht seltener wenig als Tim Raue zum Beispiel.
Ja, na, Raue ist auch eine Legende, aber auf einem anderen Sektor. Aber es gibt so ein paar Menschen, die Kulinarik in Deutschland gemacht haben, die wirklich einfach vorbereitet haben. Also all das, was wir heutzutage auf dem Teller machen, in der Küchensprache, mit der Kreativität, ist alles durch eure Generation vorbereitet worden. Ja. Das heißt, auf jedem Teller in Deutschland wirst du ein bisschen Eckhard Witzigmann finden, in der Grundidee, und dadurch auch Franz Keller, weil es ist ja ungefähr dieselbe Generation gewesen.
Ja,
also
klar.
Ihr wart, also das, was heutzutage ein Rezepi ist oder ein
Eckhard ist noch älter.
Ja, das sieht man ihm auch an.
Sonst kriege ich es mit aufs Boden.
Eckhard weiß das.
Tim hat seinen Preis bekommen, jetzt kann er das sagen.
Nee, aber oder Rezepi oder ein Art Referent, das sind ja auch Innovatoren der Branche, und das seid ihr sozusagen nur vor 30 Jahren, 40 Jahren jetzt inzwischen fast gewesen. Ja. Dabei, ihr habt es revolutioniert, dass überhaupt für Genuss auf den Teller gekocht worden ist. Also nicht nur lecker und satt
und
sondern,
viel, ja, sondern
auch ein bisschen dezidierter.
Und
eigentlich bist das immer noch du, weil du redest nach wie vor sehr leidenschaftlich und sehr schön über Essen und Trinken.
Sagen wir mal, ich bin halt auch irgendwo stehen geblieben in dem Moment, wo ich gemerkt habe, dass es in eine Richtung geht, die nicht meins ist. Ich habe nichts gegen Neues, ich habe nichts gegen Neuigkeiten und die Welt, das einzige Beständige im Leben ist die Veränderung. Aber in der Zeit, als ich ausgestiegen bin, vor 22 Jahren, ging eine Veränderung, die nur noch Richtung Luxus ging. Weißt du, man hat zwar gesagt, ja, Sterne, die gucken nur aufs Essen, 3 Sterne, nur das Beste, und in Wirklichkeit hast du Riedelgläser, du hast alles Mögliche gebraucht und die Einrichtungen wurden immer schicker und alles und die Küche immer dekorativer.
Da könnte man
sagen, wir es mal so.
Könnte man doch eigentlich mal fragen, Tim, du erinnerst dich, in der letzten Folge haben Tim und ich darüber geredet, dass Tim jemanden kennt, der einen Stern hat und jetzt gerade am Überlegen ist, ob er einen zweiten Stern möchte, also auf einen zweiten gehen möchte. Und daraufhin war es ja wohl so, dass ihm nahegelegt wurde, wenn du einen zweiten Stern dich quasi für empfehlen willst, dann musst du auch ein bisschen was verändern. Und er hatte so ein bisschen Angst, dass er seine Handschrift damit...
Ja, klar.
Also er hat den Stern bekommen dafür, dass er das kocht, was er kocht. Mhm. Das ist so, wo ich sage, bravo, ne? Weil er wirklich einen bezaubernden Stil hat.
Ja.
Wir reden extra nicht namentlich darüber, weil wir nicht in dieses System eingreifen wollen und da uns irgendwas anmaßen wollen.
Ja.
Und er kocht auch so herausragend, dass er rein theoretisch das Potenzial hätte, den zweiten zu bekommen. Das hat man ihm in Aussicht gestellt. Allerdings müsste er dazu einen Teil seiner Tellersprache verändern, einen Teil seiner Produkte verändern. Das ist ein bisschen das, um die Rechtfertigung für den zweiten Stern zu bekommen. Jetzt ist es so, dass es ein wirtschaftlicher Faktor ist, dass natürlich auch die Menschen, die sich diesen Macaron da erkochen, auch zu Recht unfassbar stolz sind, weil es auch eine Anerkennung ist für derer Leistung. Wenn du jetzt noch ein bisschen besser bist, so, dann ist es natürlich auch eine Anerkennung. Ich denke halt nur, wenn du jetzt anfangen musst, und ich glaube, das ist das, was dich dann schlussendlich auch rausgetrieben hat, dich zu verändern, nur damit du weiter im Spiel bleibst, weil die sagen, du musst jetzt so sein. Also angenommen, wir beide haben ein Date und ich sage, aber so gehe ich mit dir nicht, und dann machst du die Haare, die Nägel, das, aber
genau
kannst
so
du nicht was anderes. Und sagst, aber mit wem willst du ausgehen? Mit mir?
Ja.
Oder mit dem Bild, was du gerne hättest von irgendjemandem auf der Welt? Und das ist das Problem für mich.
Das ist auch immer schon das Problem gewesen. Und das zweite Problem, was ich hatte, ich bin ja ausgestiegen von meiner Familie. Mhm. Ich hatte nichts hinten dran. Mhm. Ich wollte aber anständig kochen. Ich war in Köln, ich war in einem teuren Location. Wir haben Haufen Geld investiert. Und ich habe gedreht und gedreht und mit einem zweiten Stern, also wir haben, sind in Vorlage gegangen, aber es hat einfach nicht funktioniert. Du kannst heute eigentlich nur noch 2 oder 3 Sterne wirklich erfolgreich managen, wenn du entweder einen Sponsor hinten dran hast oder du machst es so, wie Bocuse das gemacht hat. Bocuse hat seine 3 Sterne in seinem Laden verdient, aber sein Geld hat er einen weltweiten Konzern draus gemacht mit französischer Küche. Die hat er nicht in seinem 3-Sterne-Laden verdient, sondern also da das hat er über Werbung und alles bekommen.
Da würde ich inzwischen widersprechen. Inzwischen, ich glaube, dass das wirklich in der alten Welt so war, weil auch natürlich bei den Gastroführern eine leichte Veränderung anzumerken ist. Das sieht man insbesondere in Städten wie Berlin und auch an der Rotz-Weinbar. 3 Sterne, das ist am Ende des Tages eine Kneipe.
Ja.
So, am Ende des Tages ist da jetzt nichts von Wert oder nicht von
aber viel Tamtam. Aber ich kann dir da mal was dazu sagen. Ja. Ich glaube, der Michelin ist am Sterben. Tut mir leid, es ist wichtig für junge Leute, einen Stern zu haben, weil sie dann gezielt ihre Dinge kriegen. Aber der Michelin hat so viel verpasst. Er war jahrzehntelang wirklich führend in allem. Und dann haben sie einfach den Anschluss verpasst. Die haben nur einen Sponsor. Das System ist wahnsinnig teuer. Und es ist, ich sehe es nicht gern, wenn er ganz verschwindet. Ne? Und ich hoffe auch nicht. Aber die haben so viel Mist probiert die letzten Jahre. Mhm. Die rennen rum wie einer, der nach verzweifelt noch im Überleben sucht mit seinem Laden, weißt du? Und so eine kleine Anekdote dabei, dass sie jetzt Kneipen 3-Sterne-Läden geben, nur weil es gerade Mode ist oder so. Ne?
Also da geht es auch nur um die Kochkunst. Also nur, ne?
Ja, ja, ich sag dir aber nicht nur, dass es nicht nur um die Kochkunst geht, sondern ich glaube, dass da schon ein bisschen, sagen wir mal, ich will jetzt nicht sagen, Kultur verloren geht, aber da gehört ein bisschen mehr zu, wie jetzt gerade eine Innenkneipe zu machen und irgendwie was war. Verstehst du? Versteh mich nicht falsch. Ich habe Neues immer sehr gern, habe es immer verfolgt, aber ich habe auch immer klar gesagt, wenn es mir nicht gepasst hat. Und der Michelin schwimmt in der Gegend rum. Und das ist leider furchtbar, weil dann gibt es kaum noch Orientierung.
Gut, ich bin ja einer derjenigen, und ich schätze den Michelin. Alle denken immer, ich mag den Michelin nicht. Was Blödsinn ist, ich schätze ihn, weil er ein Wertungskonzept hat.
Ja.
Wenn du diese Bereiche erfüllst, dann wirst du dafür ausgezeichnet. Und wenn nicht, wirst du nicht dafür abgestraft.
Ja, ne? Also das ist ja das Alte. Und das hat der Goemio zum Beispiel nie gemacht. Nee. Da war das Abstrafen wichtiger wie alles andere.
Ja.
Aber du wirst sehen, oh, das Messer haut auch nichts. Das sehe ich von hier.
Ich ist ein Mörder.
Ja, aber weißt du, und da wird sich jetzt was ändern. Ich glaube, dass Goemio jetzt in eine ganz, ganz andere Richtung geht. Und der Michelin kämpft um sein Überleben. Das sieht man auch in den Entscheidungen. Weißt du, so 3-Sterne-Ikonen, die wirklich sensationell sind, die laufen wie der Teufel und so. Im 50. Jahr einfach von heute auf morgen abzukanzeln.
Das ist dumm.
Nein, aber das ist Marketing-Scheiße,
ja,
verstehst
das ist
du?
Dumm.
Weil wenn die 5 3-Sterne-Läden neu machen, interessiert das keine Sau.
Ja, ja, ja.
Aber wenn sie einen großen Laden niedermachen, und das ist eigentlich früher immer Goemio gewesen.
Also gut, ich sehe, hier sitzen heute zwei...
Aber es gibt schönere Themen.
Zwei kulinarische Schwergewichte, die zumindest auch das sagen, was sie denken, was ja wichtig ist. Nun hat aber Franz, ich hoffe immer, dass ich nicht den falschen Namen sage, nur Fritze und Franze gibt es bei euch in der Familie.
ist doch übersichtlich, es gibt nur zwei.
Hat Franz also dieses Buch geschrieben, Ab in die Küche, wie wir die Kontrolle über unsere Ernährung zurückgewinnen. Und Franz, du sagst ja, wir müssen die Tiere ehren, die uns ernähren.
Ja.
So,
ja.
Das klingt logisch, aber was genau meinst du damit?
Ich meine, dass man Tiere nicht...
Die Frage, liebe ich. Was meinst du denn damit?
Ja, ich meine, dass man Tiere, Lebewesen, Säugetiere nicht so halten kann, dass es einfach nur effizient für die Produktion ist. Und wenn diese Effizienz sogar so weit geht, dass die Tiere noch nicht mal das richtige Fressen kriegen, um das richtige Fleisch zu produzieren, um das zu haben. Danke, ganzen Teller voll kriege ich, danke. Ich habe die eigentlich für euch mitgebracht.
Für mich gerade nicht oder später, danke.
Ja, hast Angst, verschluckst dich.
Ich auch. Ja.
Nee, wir dürfen nicht schmatzen.
Ach so.
Oh Gott, das gibt Ärger, Franz.
Das machen meine Schweine übrigens auch. Meine Wildschweine auch. Wenn Gustav was zu fressen kriegt, sage ich immer, schmatz nicht so, du Sau.
Ich weiß nicht, ob das korrekt ist.
politisch.
Naja.
Jedenfalls. Jetzt habe ich einen Faden.
Ja, wir waren bei, wir müssen die Tiere ehren, die uns ernähren. Was meinst du denn damit?
Damit man die artgerecht hält, damit sie das zu fressen kriegen, damit sie den Platz haben, den sie brauchen. Und man ernährt heute zum Beispiel Nutztiere nur noch so, damit sie nicht fett werden, aber Fleisch ansetzen. Das sind diese Nährstoffe, die wir glauben, drin sein sollten, einfach nicht mehr vorhanden. Beim Rind zum Beispiel auch. Mhm. Wenn ein Rind nur gemästet wird mit Mais oder so, ist der Inhaltsstoff des Fleisches überhaupt nicht mehr so. Und es wird alles vereinfacht. Rind muss super fett sein, dann ist es super gut und super toll. Alles Quatsch und Dummheit. Intravenös Fett. Frankreich züchtet seit 100 Jahren Rinder zum Essen nur, also richtige Fleischrinder. Und da ist das Fett außen rum und es ist wunderbar. Und wenn man das richtig abhängen lässt, dann ist es gut. Aber das Fleisch, was die Amis zum Beispiel und leider auch schon langsam bei uns, nur noch nicht mit Popcorn, also das habe ich noch nicht gehört. Aber wenn man den Rindern Zeit lässt, nicht mästet, nur Gras, nur Heu, nur das normale Fressen gibt, dann brauchen sie länger, dann setzen eine ganz andere Muskulatur an und dann hast du auch ganz, ganz andere Inhaltsstoffe.
Ich habe mich immer gefragt, wo ist eigentlich das Problem? Also weil, du hast es ja selber gesagt, Geld verdienen kannst du damit eigentlich nicht. Eine Masse oder überhaupt ein Interesse, selbst wenn Leute jetzt zuhören, auch nur ansatzweise zu bedienen, reicht hinten und vorne nicht aus. Also worüber reden wir? Bedeutet das denn, weil es ist ein schöner philosophischer Ansatz, den du da zum Besten bringst, aber was mich immer ein bisschen langweilt ist, wir müssen. Was ist die, wie könnte dann diese Form der Ernährungsweise oder der Zuführung von Lebensmitteln in den Markt hinein aussehen? Also auch,
ich muss da ein bisschen,
du weißt ein bisschen, was ich meine, ne?
Ja, natürlich. Ich muss da ein bisschen länger ausholen. Gerne. Es gab ja vorher schlechte Zeiten, Kriege und alles. Die Leute haben nichts zu essen gehabt. Und der Ansatz in den 50er Jahren der jungen Bundesrepublik, dass sich jeder Fleisch leisten kann, war ein sehr, sehr guter. Mhm. Weil früher haben es nur die Adligen, die Fabrikdirektoren und die Herren Notare gehabt. Die riefen dann mit einer Wampe rum. Das hat man erreicht. Jetzt laufen sie alle mit einer Wampe rum, sind fett, wissen nicht mehr, wie man sich anständig ernährt. Fleisch ist nichts mehr wert, weil es in solchen Massen produziert wird. Mit dem Effekt auch, dass die Leute krank werden. Weil wir haben definitiv in unserer Ernährung viel zu viel tierische Eiweiße und tierische Fette. Nur weil es so billig ist. Und wenn mir einer sagt, man muss die Welt ernähren und das kann man auf die konventionelle gar nicht machen. Wir machen im Augenblick Riesenfehler, weil wir denken, wir müssen in Deutschland der größte Fleischexporteur werden, in so einem kleinen Land. Das ist Quatsch. Was machen wir mit der Gülle? Was machen wir mit den ganzen Sachen? Und ich sage dir eins, nicht nur wegen der Krise jetzt wird sich sehr, sehr viel sehr schnell ändern, sondern ich habe vor ein paar Tagen, ich glaube, das war Zeit Online oder so, gab es eine Riesendiskussion. Und da war ein Forscher dabei, ein Professore, der arbeitet mit diesem In-vitro-Fleisch, weißt du? Mit dem habe ich eine Wette gemacht, der bringt sein Zeug mit auf meinen Hof und der hat gesagt, ich würde es nicht erkennen.
Das ist Quatsch.
Das kann nicht sein, weil da habe ich gesagt, da bist du auf einem anderen Gebiet gut, aber ich auf einem anderen. Das kann nicht sein, weil sonst hast du eine Risslingrebe und der wird überall gleich schmecken. Mhm. Ne? Aber vielleicht ist das die Zukunft. Warum sollen wir Tiere töten, wenn es das Zeug, wenn man das ernähren kann, wenn man den Menschen nicht beibringen kann, was anständig ist oder weil man denkt, man kann sie nicht mehr mit ernähren? Von mir aus. Und dann haben wir nämlich die Chance, richtig wieder gutes Fleisch zu produzieren und müssen nicht gegen einen Markt anstinken, der das alles super billig macht und die es richtig machen, kommen nicht an. Hast du es verstanden? Oder
nicht ganz. Bin ich bei In-vitro eher ein Skeptiker.
Ich auch, aber
weil, also ich weiß nicht.
Ist das sowas wie Beyond oder?
Nee, das ist Fake. Okay. Das ist nur nachgemacht.
Ja, Beyond ist Lebensmittelindustrie.
Ja, das ist mir klar.
Das ist klassische Lebensmittelindustrie.
In-vitro jetzt auch nicht ganz verstanden.
Also In-vitro ist eigentlich im Reagenzglas gezüchtetes Fleisch.
Okay.
Mein Wissensstand derzeitig ist allerdings, dass du den Grundstoff aus den Föten der Kälber ziehen muss in der Kuh.
Erstmal.
Na, also das heißt rein theoretisch jedes...
Aber nur als Start. Nachher können die das anders machen. Die können es auch aus Zellen aufbauen und die Zellenvermehrung machen.
Okay, aber derzeitig noch nicht.
Nein, aber so, das ist auch derzeitig, da kostet auch ein Kilo eine halbe Million oder so.
Ja.
Also es ist Zukunft. Aber der Mann sagt, in 10 Jahren wird es soweit sein. Mhm. Und warum nicht? Mir ist das wurscht, ich muss es nicht essen, ich habe eh mein Fleisch. Aber es ist eine Alternative. Aber was noch viel besser wäre, den Leuten einfach beizubringen, was ist gutes Essen. Und das spielt leider in Deutschland keine große Rolle. Das hat man wirklich nur der Industrie überlassen. Und die macht halt ihr Zeug, wie sich's gehört, mit anständigen Spannen, in Riesenmassen und was weiß ich was.
Also machst du, Tim, eigentlich alles richtig, was Franz sagt? Weil in der neuen Karte der Bullerei gibt's ein sogenanntes Meat-Gramm. Heißt das so richtig? Mhm. Wo der Fettgehalt und die Fleischintensität an jedem Stück Fleisch, was du im Restaurant verkaufst, an einem sehr kreativ und sehr lustigen Diagramm gezeigt wird. Das heißt, das ist ja eigentlich genau richtig dann, deiner Meinung nach, Franz, dass der Gast oder die Gästin weiß, das und das ist in dem und dem Stück Fleisch drin.
Ob man es mir glaubt oder nicht, ich versuche auch Philosophien, was Franz vertritt, immer einen Ticken weiter zu treiben und wirklich verständlich an die Gäste heranzubringen.
Und das ist das Wichtigste überhaupt.
Aber will der Gast das auch?
Ja, bedingt ja. Also er will ja Vertrauen haben. Mhm. Und er muss, und das ist das, er überschreitet die Schwelle eines Restaurants und denkt immer, da kocht jemand.
Mhm. Und er will auch positiv denken, er will nicht belehrt werden, verstehst du? Das ist eine ganz große Sache.
Und ich versuche, und ich habe, das ist ein Duktus, der mich inzwischen ein bisschen anstrengt, wenn ich essen gehe, kriege ich sehr oft inzwischen, auch in Konzerten, weil eigentlich gehe ich zum Essen aus Genussgründen und nicht, weil ich unbedingt dazulernen möchte, sondern ich möchte mit meinen Menschen eine schöne Zeit haben, essen, trinken, schmatzen, saufen, diskutieren, streiten, lachen, vögeln.
Ja. Aber in der anderen Reihenfolge, weil sonst geht's nicht mehr.
Und nur über den Rhein. Nur über den Rhein.
Und dann hörst du ja, und das ist hier, das war Ella oder nicht Ella, das war Franziska und die hat erst 6 Monate da gelebt, dann geschlachtet, Wasser, Luft gereift, Fett gereift, gefüttert, Mast, bla bla bla. Und dann sind so viele Faktoren da drin, wo ich sage, ja, jetzt weiß ich, wie es hergestellt worden ist, ich weiß aber als Gast immer noch nicht warum. Also haben wir uns überlegt, wonach sollten wir uns eigentlich richten, wie können wir unseren Gast sozusagen mit auf eine Reise nehmen, damit er es noch besser versteht, und haben dieses Mitogramm für uns komplett frei erfunden, funktioniert auch nur bei uns,
ja, ist doch in Ordnung.
Entwickelt, wo wir sozusagen, dieses Fleisch schmeckt so und so, weil es ungefähr 30% Fett enthält, dieses Fleisch benötigt kein Fett, um zu schmecken, und zeigen dann immer auf, also wir sagen einmal den Fettgehalt und den Geschmack, unsere persönliche, ist rein subjektiv.
Wie immer, auch Restaurantkritiken sind subjektiv. Also das ist,
dass wir halt sagen, wir denken, dieses Fleisch hat, obwohl es keinen Fettgehalt hat, einen ganz besonders intensiven Geschmack.
Ja, klar.
Und dieses hat einen ganz besonderen intensiven Fettgeschmack. Und das ist komplett subjektiv, weil wir einfach sagen, hey, Geschmack wird immer subjektiv bleiben, aber damit Leute vielleicht ein bisschen verstehen, dieses Warum wirklich was, wie, wo gemacht wird, ohne dass man es ihnen erklären muss.
Und weißt du, wo ich drauf bin? Ich kann es mir auf dem Hof leisten, weil ich so wenig habe.
Ja.
Und eh nicht richtig davon leben kann. Ich kann einfach den Leuten sagen, oder ich lasse die das probieren und sage gar nichts.
Besser, noch besser.
Und dann merken die wirklich, da kommen Leute und sagen, boah, ich hätte nie gedacht, dass das Schweinefleisch so schmeckt.
Ja.
Verstehst du? Aber das kannst du natürlich in einem normalen Laden nicht machen. Ich möchte ja auch kein Eroberlehrer sein und das 150 Mal erklären, was ich halt jetzt mit meinen Lesungen machen muss, aber im Buch drin. Aber ich bin auch der Meinung, wenn ich in ein Restaurant gehe, dann möchte ich gut essen und trinken, und in die Läden, in die ich gehe, habe ich Vertrauen, ich als Profi, und sage, der wird schon keinen Scheiß kaufen, verstehst du?
Wir werden so ein perfektes kulinarisches Vater-Sohn gespannt, also wirklich ernsthaft. Weil,
ihr habt eh so ein bisschen Vater-Sohn-Ding.
Weil, mein Vater lebt noch, ne? Also entspannt.
Nee, aber es geht ja trotzdem.
ich vielleicht Vater, nicht, oder was?
Hatte. Nein. Aber weil wir dasselbe machen wir inzwischen im zweiten Restaurant bei mir in der Guten Botschaft. Ich sage immer, erklärt den Leuten nicht vorher, was sie essen. Wenn sie danach Fragen haben, dann ist gut. Lass sie doch selber erstmal die Welt entdecken, damit sie nicht von vornherein in einen Tunnel reingebracht werden.
Ja.
Und dann können sie, da war dieses eine. Und dann kannst du ein bisschen, dann ist ein größerer Lerneffekt, als wenn man sagt, das.
Das geht dir doch auch
auf den Sack. Dann ist das kalt. Und
das geht dir doch auch auf den Sack, oder?
Nee, aber auch der Lerneffekt ist viel höher.
Ja,
und dann
natürlich.
Lieber danach beim Ausdecken, und was haben sie denn geschmeckt?
Mhm.
Ich hatte dies, ich hatte das, oh, interessant. Und dann, das ist gar nicht doof gedacht. Und so funktioniert Geschmack. Und wenn sie sich das merken können, dann haben sie so ein Verständnis schon entwickelt. Und
sind auch nicht zugeballert.
Richtig. So, aber hältst du denn, also ich finde ja eine Sache, du hast der gehobenen Gastronomie in dem Wertungsbereich, nicht in der Ausübung, das machst du immer noch sehr gehoben, den Rücken gekehrt. Warum bist du nicht in den Krieg gezogen und hast gesagt, ich möchte einfach, dass das System anders wird? Ein bisschen hast du den Schwanz eingekniffen.
Nee, gar nicht. Im Gegenteil. Ich habe den Schwanz eingekniffen, habe gesagt, ich will mit diesem ganzen Bewertungsscheiß nichts mehr zu tun haben.
Ja, aber das meine ich auch.
Ich mache jetzt, was ich will.
Ja.
Und das war ein sehr, sehr harter Weg. Der hat mit Schwanz einkneifen nichts zu tun
gehabt. Ja, erzähl mal bitte.
Ich habe der erste Laden, der hingegangen ist, meine Adlerwirtschaft, es gab keine Einzelpreise mehr. Das Essen, ich habe auch bewusst nicht Menü gemacht, weil es gibt ja immer noch Deutsche, die eben Menü für ein Schimpfwort halten.
Ja.
Ne? Und habe gesagt, hier, mein Essen kostet am Anfang hat es 28 Euro gekostet.
Euro, Mark.
Mein Mark, ja.
Wollte gerade sagen.
Ja, schon 22 Jahre.
Nein, da war ja noch Schwarz-Weiß-Fernsehen.
Ja, klar. So. Nee, nicht ganz, es gab schon Farbe.
Jetzt sind 56 Euro.
Werd nicht frech, du. Jetzt pass auf, nee, das hat 28 Mark gekostet.
Ja.
Du hast die Auswahl zwischen 5 Vorspeisen, 4 Hauptgerichten, 2 Dessert oder Käse gehabt. Ja. Und damit kamen die überhaupt nicht klar. Wir haben 4 Jahre gekämpft. Die, die gastronomische Presse hat uns totgeschwiegen, weil sie beleidigt war, weil ich nichts mehr von ihnen wissen wollte.
Ja.
Da kamen die Leute und haben gesagt, aber Herr Keller, meine Frau will nur einen Salat essen. Habe ich gesagt, ja, ist doch in Ordnung. Da kostet der Salat 28 Mark. Wo ist das Problem? Wenn Sie sich mit Ihrem Hintern auf diesen Stuhl setzen, dann brauche ich mindestens 28 Euro. Ich habe kein Bistro, Mark. Ich bin keine Mark. Ja, das ist schon lange her. Ne, ich habe kein Bistro, ich habe kein Café. Hier, es ist warm, es ist Heizung, es rennt ein Kellner rum, wir kochen in der Küche. Entschuldigung, es kostet doch Geld.
Gastronomischer Selbstmord oder seiner Zeit voraus?
Seiner Zeit absolut voraus, weil ich höre das gerade und denke, eigentlich ist das smart. Das ist wahnsinnig
natürlich
smart, zu sagen, weil, also nochmal, eine Aufgabe der Gastronomen ist ja auch, ihre Leistung so gut wie möglich zu verkaufen, weil wir Kosten eingerechnet haben und brauchen da so, also einen Deckungsbeitrag am Ende des Tages.
Ja, ja, oder wie so, jeder sagt, Gast, jeder Stuhl kostet was.
Das ja, meine, natürlich. Das ist der
Deckungsbeitrag.
Ja.
Also da
Deckungsbeitrag. Wir machen es immer noch über die Weine. Das ist doch scheiße.
Ja.
Keiner bezahlt uns das Essen, wie es wirklich kostet.
Ja.
Und deshalb müssen wir Getränke verkaufen. Wir müssen die Leute versuchen, voll zu machen.
Ja.
Aber wenn der Wein immer teurer wird, saufen sie auch nichts. Dann machen sie es in Frankfurt am Opernplatz, kostet eine Flasche Wasser, meckern die immer, kostet 14 Euro, und da sage ich immer, Idioten, sauf doch Wein, da braucht er nicht so teures Wasser trinken. Ja, weil der Wein fast billiger ist. Aber der Gastronom muss das Wasser so teuer verkaufen, weil die nichts anderes trinken.
Ja.
Verstehst du?
Ja, total.
Aber das ist alles verkehrt. Im Grunde genommen müssten wir Läden haben, wo du einen Eintritt bezahlst und alles ist drin, Stufe 1, Stufe 2, hoppla, oh, da geht mehr wie 1,5 Flaschen, verstehst du? Mhm. Da musst du dann schon nochmal einen 30er hinterher verlangen. Das wäre mein Traum. Und alle reden von den kleinen italienischen Läden, wo du reingehst, du wirst nicht gefragt, das Essen kommt auf den Tisch in 3 Gängen, verstehst du?
Ja, ja.
Da fragt dich keiner, die Laktose, Gedöns und das, alles, das ist alles.
Und es beschwert sich auch keiner, dass du Coperto zahlst, wie das heißt, ne?
Das, ja.
Wie?
Couvert.
Couvert und in Couvert. Italien, glaube ich, Coperto oder wie auch immer, ja, das gehört aber, ja auch dazu.
Ja, aber das ist jetzt inzwischen ganz wenig nur. Das ist halt in Venedig, wo du dann für die Musik bezahlen musst oder so. Aber in normalen Läden hast du einen Preis und es kommen die Platten auf den Tisch. Und das wird wieder kommen, glaub mir das.
Was?
Die Leute wollen doch zu den Köchen, um das zu essen, was sie richtig kochen. Und das kommt doch immer weniger an. Doch. Hör mal, der Bocuse hat mal angefangen, hat gesagt, wir hören mit dem Scheiß auf, dass der Oberkellner aus dem Restaurant kommt und sagt, Madame Comtesse de la Weiß, ich war's, will heute eine Kerbelsuppe. Ne?
Mhm.
Und dann haben die hinten in der Küche improvisiert und haben Petersilie klein gehackt und haben gesagt, das ist Kerbel.
Mhm.
Er hat gesagt, die Leute, die Gäste kommen zum Koch, weil er eine spezielle Küche macht, weil er seine Spezialitäten bringt. Mhm. Und da müssen wir die Gäste hinkommen. Das war früher, war der Koch hinten im Loch und vorne war der Service und hat gesagt, was es
da gibt. Stimme ich dir hundertprozentig zu, aber das wird nicht passieren, solange es Gastro-Führer gibt. Das wird nicht passieren.
Gastro was?
Führer,
ja.
Kritiker, wie auch immer. Solange das ist und solange es bestimmte Listen gibt, die vermeintlich das Qualitätsniveau sozusagen
und die
decken,
keine Ahnung haben, die keine Ahnung.
Also ich gehe mechanisch ran als da.
Du bist ja noch jung, ich gehe volle Pulle dran. So viele Idioten sind unterwegs, die Leute bewerten und können noch nicht mal Kalb von Schwein unterscheiden. Oder die haben die, ich habe schon so, ich lese die Dinger ja nicht, mein Sohn zeigt die mir dann immer, weißt du, wenn er sich ärgert, dann sage ich, Junge, bleib ruhig, ärger dich nicht, guck dir die Scheiße doch gar nicht an.
Unmittelbares Beispiel, ihr habt einen Stern verloren.
Wer?
Der Schwarze Adler.
Ja, genau, mit nach 50 Jahren, kein Mensch weiß warum. Keiner weiß.
Man das spricht war, mit euch nicht, also man sagt nicht, pass auf.
Nein, das war ja früher das Gute bei Michelin, die fragen dich nicht, sondern wenn die bezahlt haben früher, also die kamen, nicht immer ein Männchen, auch mehrere. Ja. Und wenn sie bezahlt haben, kommt einer und fragt, ob er den Chef sprechen kann. Dann zeigt er sein Kärtchen. Und wenn sie positiv drauf sind, haben sie gesagt, das war alles sehr gut, aber sie sollten vielleicht mal drauf achten, da mit den Aschenbechern oder hinten im Klo oder was weiß ich was. Ne? Mehr hast du aus denen nicht rausgekriegt. Aber heute...
Aber ein Entzug wird nicht angekündigt?
Nein, null.
Boah, das ist dreckig.
Du hörst es aus der Zeitung. Du das hörst ist es, ja, natürlich. Es war aber immer so. Immer.
Und wer macht den Stern
früher,
dann ab?
Aber früher und heute sind zwei verschiedene Paar Schuhe, weil du kommunizierst, weil du auch Marketing-Tools hast. Stern ist ja nicht nur noch ein Merkmal für herausragendes Essen, sondern ist Marketing. Das ist bares Geld oder eben nicht Geld. Und wir hatten, Gott sei Dank, ist der Druck, glaube ich, nicht mehr ganz so groß vor ein paar Jahren. Ich habe den Namen leider vergessen. Jemand, der vermeintlich durch Entzug eine Auszeichnung für ihn vor einem Trümmerhaufen stand, obwohl er immer noch zu den Besten der Welt gehörte, aber in seiner Wahrnehmung nicht mehr und sich entschieden hat. Und hat sich dazu entschieden, sich
ein
zu
Freund. Das ist ein Freund von mir.
Das war klar. Aber so, das ist, wir gingen von 3 auf 2 und das ist schon in der Szene.
Mhm. Nee, er ging noch nicht mal von 3 auf 2, sondern der Goemio hat ihm einen Punkt weggenommen.
That's it.
Ja, von 19 auf 18 und so. Und dann hat er befürchtet, der Michelin tut das auch. Und er war immer schon ein bisschen depressiv und so. Ja, und er hat sich mit dem Jagdgewehr erschossen. Da, wo du mich hingeschickt hast.
Und da kannst du eben sehen, wie hoch der Druck ist in dieser ganzen Welt.
Ja, und diesem Druck habe ich auch keinen Bock gehabt.
Aber deshalb verstehe ich umso weniger. Und da muss man sagen, da würde ich auch sagen, Mädels und Jungs von allen Führern dieser Welt, wenn ihr merkt, dass ihr eine Entscheidung trifft, die auch für das Unternehmen, ihr habt eine Verantwortung. Also man hat eine Verantwortung. Der Goemio, in den bin ich irgendwann, in den deutschen Goemio, da gehe ich volle Kante rein in jeden Diskurs, weil sie Marketing über Negativkritiken machen. Ja, ausschließlich.
Aber das ist doch heute, das ist Bild-Zeitungsniveau.
Das wollte ich gerade sagen. Negativ Marketing ist ja nicht nur die Eitelkeit des Koches, sondern Negativ-Marketing bedeutet Umsatz, bedeutet Mitarbeiter, bedeutet Arbeitsplätze.
Ja, klar.
Und das ist das, ich habe neulich mit dem Szene-Magazin hier gesprochen. Ich habe gesagt, ich muss euch eins sagen. Ich verstehe, dass die Bullerei nicht wirklich in irgendeiner Wertung stattfindet. Das verstehe ich, weil ich bin der Fernsehassi. Ich pumpe ein bisschen zu viel in den Raum rein und wir sind sehr dominant am Markt und wir tauchen maximal als kleine Randnotiz aus.
Ja.
Aber wenn ihr das macht, denkt bitte daran.
Aber das ist der Eifersuchtsfaktor.
Ganz kurz, denkt bitte daran. Ich habe 70 Mitarbeiter und die kaufen euer Heft begeistert und die suchen nach dem, weil die machen ja die Arbeit. Und die sind jedes Mal ein Schlag in die Fresse. Und ihr wollt nur einen einzigen Menschen bestrafen, das bin ich.
Ja, klar.
Und das akzeptiere ich und das verstehe ich. Aber denkt bitte auch an die anderen Leute, die in dem Moment, die jeden Tag da stehen, sich den Arsch aufreißen, machen und tun.
Und du kannst sie motivieren.
Ihr denen in die Fresse haut dafür. Und wir verlangen keine Komplimente, wo keine angebracht sind. Aber ich verlange schon auch den Respekt der Führer vor der eigentlichen gastronomischen Leistung und nicht irgendwie meinen Hosengeschmack, meine Turnschuhe, meine Sprache, meine Witze oder meine Performance in den Medien für die gastronomische Leistung zu differenzieren. Weil da geht's nicht um mich, da geht's um ein Wirtschaftsunternehmen. Und die sind frei von Objektivität in jeglicher Hinsicht. Und deshalb nochmal, wenn der Michelin einen Stern entzieht, muss der wissen, dass es in einer Katastrophe wirtschaftlicher, persönlicher oder wie auch immer gearteter Art und Weise
muss gar nicht sein. Also wenn jetzt ein junger Kerl erst angefangen hat und noch mal einen Haufen investiert hat, weil er sogar scharf ist auf den zweiten und verliert dann den ersten, dann kann es katastrophal sein. Aber ich habe noch kein Lokal gesehen, was etabliert ist, was seine Stammkundschaft hat. Guck mal, ein Laden wie der Häberlin, der wirklich 50 Jahre drei Sterne hat oder so. Da auch ist mittags, abends rappelvoll. Ich habe die Eltern gekannt und alles. Das war rein marketingtechnisch, wenn wir einem drei Sterne laden und die haben ja noch einem den dritten Stern, das ist so ein ganz schräger, ne, mit Hut immer, der auch wirklich sensationell kocht, aber der ist auch nicht einzuordnen. Die haben diesen beiden, dem Klassiker und dem Verrückten, haben sie quasi von heute auf morgen drei Sterne und den zweiten Stern nur gegeben. Das war in allen Zeitungen, weltweit. Ja, was? Das war eine bessere Nachricht, wie wenn sie 10 3 Sterne neu erfunden hätten. Und darum geht's. Und da wird es jetzt ganz, ganz viel ändern beim Goemio. Vielleicht hast du schon ein bisschen gemerkt mit den Leuten, die da, wo du unten warst. Doch, doch. Ja, nee, aber doch, der ist so, ich sag jetzt auch, sie ist ein Journalist auch, aber trotzdem, weißt du.
Gut, dass man nicht alles sieht.
Nein, aber.
Ich hab gerade gedacht.
Aber.
Denkt euch euren Teil, Fiete.
Ja. Es muss was anders werden, aber ich glaube, dass die Führer in Zukunft auch keine so große Rolle mehr spielen. Es spielt ein viel anderer Markt eine Riesenrolle und das ist, dass es so Foren gibt, wo jeder Depp, der wirklich noch nicht mal ein Ei von einem Wachtelei unterscheiden kann, urteilt über Küche, über Menschen und so. Ich habe ja auch, ich hätte ja beinahe mal vom Goemio einen am Hals genommen, hätte ihn hochgezogen, ne? weil er bei einer Kollegin, bei einem Kollegen mehr das Kleid und die Frau kritisiert hat, die im Service war. Das musstet immer vor.
Hat Steffen Hensemann ein sehr schönes Interview gegeben über, das ist als er oder wir, die ne, werden ja auch ganz gerne genommen, um praktisch diese Presseaufmerksamkeit herzustellen. Und da war wurde der Bericht vorgelesen des Gourmios damals und da ging es halt darum, dass Steffen Hensler sexistisch, laut, assi, prollig irgendwas ist und man sagt, ja, Respekt, eine ziemlich gute Gastro-Kritik bislang. Und ich meine, that's it, das ist, darum geht's.
Das bitte für zwei Personen.
Komm, lass über schöne Dinge des Lebens essen.
Ja, genau.
Essen und trinken.
Ja. Genau.
Bitte, unbedingt. Und zwar
und nicht über die doofen
Randerscheinungen. Stichwort Tierwohl. Hier hat jemand über dich gesagt, lieber Franz, und zwar Professor Dr. Med. Volkmar Nüssler, seines Zeichens geschäftsführender Koordinator des Tumorzentrums in München. Obwohl ich seit Jahren mit Spitzenköchen zusammenarbeite, ist keiner auf die Idee gekommen, die wissenschaftliche Grundlage eines genussreichen Essens zu bedienen. Schon allein dafür hat Franz Keller einen Lorbeerkranz verdient. Ist das einfach nur krass hart aufgetragen oder kann man wirklich von wissenschaftlichen Grundlagen sprechen, die du da?
Ich würde es jetzt nicht wissenschaftliche Grundlagen nennen, aber ich gucke halt wirklich, mir geht es immer und ist immer um Inhalte gegangen. Und wenn du zum Beispiel mit dem Mann, arbeite ich auch zusammen, wenn du zum Beispiel weißt, dass von 100 krebskranken Leuten 80 mindestens, was mit der Ernährung zu tun haben, weil die Leute sich falsch ernähren. Das ist nur 10% ist genetisch, der Rest ist irgendwie, also weißt du, hast du geerbt und so, und der Rest ist vielleicht Umwelt und was weiß ich was. Dann musst du doch wissen, warum das so ist. Und das interessiert keinen. Deshalb geht es ja auch darum, jetzt wieder Kindern kochen zu lernen und so. Wir haben so viele Produkte auf dem Markt, die einfach grottenschlecht sind und auch noch billig. Und die Leute haben keine Esskultur mehr. Das ist eine Katastrophe. Das ist die größte Katastrophe überhaupt. Und das ist eigentlich Arbeit von uns Köchen.
Definiert doch mal die Esskultur.
Dankeschön. Genau meine Frage. Ja. Was heißt Esskultur?
Esskultur heißt, sich wertig gut zu ernähren, zu wissen, was man sich reinschiebt. Weißt du, was du dir reinschiebst, wenn du an die Tanke irgendeinen Schokoriegel holst oder wenn du dir irgendeine TK-Pizza reinziehst, die weiß der Teufel was, wo alles dran gespart wurde. Das ist sich nicht richtig ernähren, glaub mir das. Du musst um Inhaltsstoffe wissen, du musst wissen, was Zucker auslöst und so. Und ich habe da eigentlich keine Lust, das in einem Restaurant zu sagen, weil ich bin ja kein Lehrbetrieb, ich habe ja auch keine Schule, verstehst du? Ich mache zwar Kochkurse, da kann ich es den Leuten erzählen, aber in einem Lokal willst du doch die Leute abholen, die sollen einen tollen Abend haben, die sollen gucken, dass sie mit ihrer zukünftigen guten Date haben, die sollen tolle Weine trinken und alles. Also müssen wir das in den Restaurants als Kollegen einfach im Hintergrund machen, indem wir solche Waren bieten und nicht nur was in ist. Aber vielleicht sollten wir auch noch ein bisschen was anderes tun. In Schulen den Leuten beibringen, was ist ein anständiges Essen. Und soll ich dir mal was sagen? Gut essen ist sogar billig, wenn ich es mir selber mache. Und wir hätten bessere Gäste, wenn die nämlich selber ein bisschen kochen. Erstens wüssten sie, wie schwer das ist und was es Arbeit macht und wo es herkommt. Und zweitens hätten sie auch ein bisschen Ahnung, wenn sie zu uns kommen.
Okay, ich stelle mich jetzt mal einfach nur, um eine schöne Diskussion am Laufen zu halten, auf die Gegenseite.
Ja, ja? Gerne.
Also weil bedingt sehe ich es genauso. Ich denke nur, dass du manchmal einen Ticken zu einfach kommunizierst oder argumentierst. So. Vor 30 Jahren ungefähr, da war ich wie alt? Oh, ich kann noch weiter zurückgehen. Bei mir, ich kann fast auf vor 40 Jahren ungefähr.
Alt bist du schon?
Ich bin 49 jetzt. Ein klassischer Grillabend. Wie sah der aus? Hehler Gewürzkotschop. Es gab Kartoffelsalat mit Mayo, Nackensteak und Würste. Zu dem Zeitpunkt war Metzgerkunst, auch in der Wurstabteilung, auch eher Resteverwertung. Da gab es noch kein, ich sag mal, eine gängige Metzgerei. Noch nicht mit der Handwerkskunst, nicht mit dem Ganzen.
Das aber mit dem Wort Resteverwertung, da gehe ich nachher nochmal drauf.
Ja, kannst du auch sehr gerne machen. So, aber ich sag mal so, da, man hat nicht gekauft, man hat auch schon damals eher Masse gekauft und hat auch ein bisschen sich nach dem Preis orientiert.
Das hat man schon immer gemacht.
Das wollte ich gerade sagen. Also inwiefern ist es wert, diese Esskultur zu beschützen? Weil wenn ich jetzt auf heute gucke und ich zum Grillen eingeladen werde, dann sehe ich die Kümmelkarotte, die Kreuzkümmelkarotte von Otto de Lengi. Ich sehe den Mozzarella-Feigensalat von Jamie Oliver.
Und
den Nudelsalat von Tim Melzer. Das ist eigentlich der Geile, nämlich mit Fertigmayonnaise, Fleischwurst, Butterkäse, Dosenerbsen, Dosenmandarinen und Gurkenwasser. Also Emotion pur, ne? Aber das ist meine Kindheit. Also da war ja keine Kultur vorhanden als solche. Aber du hast Fleisch, du hast Dings, du siehst auch mal den Beyond-Burger. Also du siehst schon, dass Ernährung ein Thema ist in vielen Bereichen.
Aber es geht noch viel zu viel in die falsche Richtung.
Viel mehr als früher. Viel mehr als früher. Und trotzdem wird die ganze Zeit mantraartig immer wieder gesagt, wir müssen wieder lernen, was wir essen. Warum? Warum ist das wichtig? Also ich verstehe es
nicht. Weil die Details keine Rolle spielen. Also guck mal, es gab mal vor 10 Jahren, ging es los mit diesem komischen Analogkäse.
Ja.
Die ganze Welt Kopf gestanden bei uns, das ist kein Käse, wie darf der so heißen, der ist künstlich hergestellt und alles. Ja. Jetzt kommt er plötzlich als Veganer auf den Markt und er ist wunderbar und alle essen ihn.
Ja.
Es fehlt einfach am Detail und wir sind in einer Überflussgesellschaft und das Essen an sich spielt eigentlich keine Rolle mehr. Es sei denn, die gehen in ein gutes Lokal, wollen sich was gönnen. Ansonsten ist das Grundernährung, satt machen, reinziehen, egal was kommt. Hast du schon mal einen gesehen? Warum macht eigentlich nicht mal einer von diesen ganzen Heinis, die immer kontrollieren, mal einen Sandwich-Test irgendwie an den Bahnhöfen? Den Dreck, den die da verkaufen.
Das macht ja keinen Sinn. Das ist ja einfach durchgefallen, 6 und 6, alles schon.
Ja, aber Entschuldigung, das wird gekauft wie verrückt.
Aber nochmal, eine Frage ist eben halt dieses... Wer ist denn dafür verantwortlich? Und da gehe ich jetzt wirklich in jeden Kampf rein. Ich glaube nicht, dass die Lebensmittelindustrie dafür verantwortlich ist.
Die bedienen die Bedürfnisse.
Ja, auch nicht. Auch da könnte man.
Die Eltern?
Nee, ich glaube Fernsehkirche und die Gastronomie-Szene. Ich glaube, dass die, weil, nochmal, wenn wir verwechseln ganz viele Dinge. Das Essen in einem Restaurant ist von vielen Händen zubereitet. Mit einer Produkt Bandbreite, die ihresgleichen sucht. Mit der Suche nach Kreativität, leicht Basilikum, hier mal ein bisschen Aubergine, da ein bisschen Zitronengras, ein bisschen Kümmel, ein bisschen das. Also weißt du, da sucht man immer das Nuancierte. Dadurch, das waren die letzten, jetzt hat sich's ein bisschen entspannt wieder, die letzten 5 bis 10 Jahre, ich sehe da sehr viel Gutes passieren, war gutes Essen immer nur, wenn es auch kreativ war.
Ja.
Gutes Essen musste kreativ sein. Du konntest nicht einfach nur einen Tomatensalat machen und sagen, das ist gutes Essen. Ich musste als Koch, also ich weiß es noch, weil ich habe Tomatensalat bei mir im Weißen Haus serviert und dann sagten, ja, ist lecker, aber ein bisschen langweilig. Und ich sage, was ist langweilig? Ist der Salat langweilig? Nein. Aber da haben wir uns mehr erwartet.
Ja,
und ich sage, aber ich bin doch nicht mehr, ich will doch das machen.
Ja.
Also diese Gourmet-Szene und die Kulinarik und die Restaurants und die Kreativität und vor allen Dingen die mediale Darstellung, was gutes Essen ist, hat dafür gesorgt, dass der Mensch inzwischen 45 Gewürze kennen muss, 37 Special Cuts, 48 Fische, 97 verschiedene Muscheln. Meine Ernährung auf Sylt war früher Fischsuppe, Krabben auf Schwarzbrot, hin und wieder mal irgendwie Bratkartoffeln, Rostbeef, Seezunge war ich weit von entfernt. Und dann gab es noch mal eine Suppe und das haben wir vier Wochen durchgegessen. Mhm. Mehr oder minder.
Ja, doch.
Heute gehe ich da essen, da essen, da essen, da essen. Ich passe es an. Dann esse ich auch mal ein Fischbrötchen. Aber Fischbrötchen muss dann natürlich auch aus ganz besonderen. Also alles ist zu Incentive. Das Essen ist mir zu viel Event inzwischen. Ja. Also das Essen selber. Der Moment sollte sein, mit den Menschen am Tisch zu sitzen, aber das Essen selber wird zu viel. Es ist manchmal ordinär.
These. Hat die Sterneküche das Essen versaut?
Bedingt ja.
Ja.
In Kooperation mit der medialen Darstellung, in Kooperation mit Fernsehköchen, da zähle ich auch zu. Ich habe 400 Kochsendungen gemacht, also so tagtägliche Kochsendungen. Und natürlich ist in jeder Sendung ein neues Rezept. Kein Mensch kocht zu Hause 400 Rezepte. Ich selber koche vielleicht 20 ungefähr, würde ich sagen. 20 über das ganze Jahr. Hin und wieder ist mein kleines, weil ich irgendwas lernen will oder was gegessen habe oder ein schönes Produkt gesehen habe. Aber standardmäßig koche ich ungefähr 20 Gerichte zu Hause. Ja. Und das ist auch das Potenzial, was unsere Mütter und unsere Großeltern hatten.
Genau.
Da war nicht mehr. Es gab die Roulade und die Roulade wurde immer so gekocht, mit derselben Beilage.
Aber
mit
dem ich Sending. Weiß noch, wie die Blut- und Leberwurst bei meiner Großmutter bei der Hausschlachtung geschmeckt hat. Gut. Ich weiß noch, wie die Dinge waren und das hast du drin. Genauso wie du mit deinem Nudelsalat, wenn der noch so einfach war, das bleibt hängen. Meine Großmutter hat die besten Zwiebelkuchen der Welt gemacht und das ist immer die Basis. Ja. Aber die Leute haben heute keine Basis mehr, weil sie verwirrt sind.
Das meine ich, aber das ist die Verantwortung unserer Persönlichkeiten. Ja,
natürlich. Und wir müssen einfach back to the root. Wir müssen den Leuten wieder zeigen, was ist eigentlich eine Fleischbrühe? Was ist... Und du hast heute so viele technische Mittel in der Küche. Mhm. Die haben Herde, die können das morgens reinschieben, Deckel draufstellen, 16 Uhr fängt das an zu garen, wenn du heimkommst, um 20 Uhr ist es fertig. Nützt kein Mensch.
Wenn wir jetzt jemanden haben und wir sagen, also der interessiert ist und das gut findet, was du sagst, der sagt, ja, das würde ich auch, ich würde gerne die Basis haben. So, jetzt natürlich sind wir die nächsten Klugscheißer, die dem schon wieder was anderes erzählen, als was man eigentlich sollte. Was... Jemand, der noch nicht im Thema komplett drin ist. Was wären für dich so die 10 Basisdinge, die man beherrschen müsste, um sozusagen zu Hause deinen Forderungen nachzukommen?
Ganz einfach. Eine anständige Brühe. Du musst anständige Bratkartoffeln machen können. Du solltest auch eine Jus zu Hause haben.
Eine Jus? Ist das eine Zuhause-Küche?
Ja.
Ist eine Jus Zuhause-Küche? Ja. Warum?
Warum? Weil du da unglaublich variieren kannst. Warum essen die Leute so gerne Soßen?
Sag mal bitte, was eine Jus ist.
Jus ist eine, ja, erzählst du mal. Mal schauen, ob du es weißt.
Eine Jus ist eigentlich eine Art von Tee, die gekocht wird aus gerösteten Knochen, teilweise auch Gemüseeinflüssen, über mehrere Ablöschvorgänge, um Farbe, Geschmack und Konsistenz zu konzentrieren. Kannst du klassisch Kalbsknochen irgendwie, kannst du aber eigentlich aus jedem tierischen Produkt herstellen. So, das ist die dunkle Soße. Die Bratensoße, die
auf beim Braten.
Weil deshalb, da würde ich widersprechen, das muss kein Mensch machen. Dafür ist die Kreativität und die Möglichkeit von Soßenherstellung.
Ja, mit den Päckchen dann, oder?
Auch da bin ich nicht dagegen. Du bist mit einem Zeug groß geworden. Nochmal, pass auf, ihr seid mit einem Zeug groß geworden. Und da seid ihr alle drin. Ihr hattet alle gelbe Finger, nicht vom Rauchen, sondern weil Pulver drin war. Fondor in der alten Variante.
Und du denkst, heute ist es nicht mehr drin, ne?
Nein, noch ist es noch drin.
Nur heute ist es als Hefe drin und ist genau das Gleiche.
Ich bin gar nicht gegen Fondor. In der alten Produktionswelt war es getrocknete Geflügelbrühe. In der alten Welt. Das war konzentriertes, gekochtes Ding. Wurde es dieser Prozess nur beschleunigt und vergünstigt, billig gemacht und man hat dasselbe hergestellt durch sonst. Ich bin gar nicht gegen Glutamat. Weil Glutamat hilft mir ja, es hilft mir, nicht mir als Koch, nicht als Profikoch, müssen wir differenzieren, ganz deutlich differenzieren, einen Wohlgeschmack herzustellen. Salz,
ein Pfeffer, scheinbarer Wohlgeschmack.
Salz, Pfeffer.
Das ist künstlich.
Salz, Pfeffer, Zucker macht exakt das Gleiche. Wir stellen einen scheinbaren Geschmack her, den das Produkt nicht mitnimmt. Dann müssen wir auf Salz verzichten.
So, ja, und dann verzichten wir auf alles und können gleich immer Scheiße nehmen und hauen Glutamat dran und dann ist es wieder
gut. Nein.
Doch,
nein,
Entschuldigung.
Aber ich verstehe, was du sagst, aber es geht doch nicht um, es gibt zwei Ansätze von Glutamat, in meinen Augen. Der eine ist, schlechte Qualität zu kaschieren. Und der andere ist, Qualität nach vorne zu nehmen. Das ist ein Geschmacksverstärker.
Und der dritte ist Glutamat, ist Koks für Arme. Du weißt, dass du von dem Zeug auch wirklich süchtig wirst. Das ist kein Witz.
Du musst da kochen, nicht durch die Nase. Also vielleicht weißt du nicht, wie man damit umgeht.
Ich weiß das alles ganz genau. Du kannst von Glutamat genauso süchtig werden wie von Zucker. Ja. Probier es mal mit Zucker. Probier mal 14 Tage ohne irgendeinen
Zucker. Zucker ist Heroin.
Ja, natürlich.
Zucker ist echtes Heroin.
Ja, natürlich.
Wirklich
und ist das Heroin. Ist zum Beispiel auch überall drin und in fertigen Nahrungsmitteln hast du auch Glutamat. Es gibt ja auch ein natürliches, das heißt dann Gluten, das ist dann nicht Glutamat, das ist nicht hergestellt.
Gluten ist Mehl, ich glaube nicht ganz, aber
ja, ich weiß, was du meinst. Anders weiß ich was. Ja, aber jedenfalls, es ist alles künstlich nachgemacht und von diesen Dingen müssen wir weg. Da wird den Leuten etwas suggeriert, was nicht ist. Und wenn du eine Schü zu Hause hast, Kalbsknochenschü oder was weiß ich was, gibt es ja auch zu kaufen. Musst du nur vorsichtig sein, wo. Aber wenn du die richtig machst und hast so kleine Joghurtbecher und alles und tust das da rein und frierst es ein, dann hast du in 10 Minuten hast du dir eine schöne Sahnesoße zu deinem Schnitzel oder zu deinem Pasta gemacht. Okay. Es gibt so gewisse Grunddinge, die du haben solltest. Genauso wie Gemüse im Kühlschrank, so eine Grundausstattung, verstehst du?
Ja,
wo die nicht kaputt geht und wenn dann sie, oh, jetzt werden aber langsam die Karotten ein bisschen, weil okay, hauen wir sie in die Suppe rein
was
oder
ist,
so.
Was ist deine Grund? Bei Tim ist es Kartoffeln, Olivenöl.
Nee, ich hab, was ich wirklich immer im Kühlschrank habe.
Schinken?
Nee, Dosentomaten. Also Tomaten sind immer irgendwo bei Speck mir im Haus. Speck habe ich immer, Parmesankäse habe ich immer. Ja. Eigentlich habe ich immer auch ein bisschen Suppengrün da, warum auch immer. Ich bin noch ein Suppengrün-Freund.
Sieht gut aus in der Tüte.
Nein, aber ich bin noch ein Freund davon, weil du kannst immer schnell...
Kannst alles Mögliche mit Frito,
du kannst immer die Basis herstellen.
Und was hast du?
Pilze habe ich fast immer im Kühlschrank.
Geht genau identisch. Mhm. So, genau das Gleiche.
Und dann wird es schon eng. Und dann gucke ich irgendwie so, naja gut, Hehler Gewürzketchup und den habe ich auch fast
immer. Und Fonda.
Nee, Fonda benutze ich nicht, weil da bin ich bin seiner Meinung, also von Franzens, zu sagen, das macht halt abhängig und es versaut den Geschmack komplett. Wenn ich aber... Und
es hilft auch, Mist zu essen, weil der Geschmack ja dann da drüber kommt.
Nichtsdestotrotz,
ne?
Glaube ich, wenn wir vernünftig damit umgehen könnten, wäre es auch ein Hilfsmittel für Menschen zu Hause. Nicht, weil wir gaukeln denen ja was vor. Die glauben, wir erzählen den Leuten ja, dass sie genauso kochen könnten wie wir zu Hause. Und da kommen sie nicht hin, weil die Mühe, die wir uns machen, über Reduktion, also Essenzen ziehen, Ansätze, doppelter Ansatz, rösten, gucken, einkochen.
Nein, das macht die italienische Küche auch nicht und sie ist trotzdem gut.
Die italienische ist die beste.
Ja, weiß ich.
Das ist, was Franz sagte, der italienische Koch ist ein fauler Koch.
Ja, ja, aber da plappert er mir nach, das hat er von mir mit der italienischen Küche.
Dann plappert er. Ich glaube, das ist eher andersrum, ne, wenn man dein Alter sieht. Ich sag dir nur, es gab in Hamburg schon Italiener, da gab es dich noch gar nicht. Und die haben nämlich die Kultur vom Essen nach Deutschland
gebracht. Ich glaube, ich bin sogar beim Italiener entstanden.
Echt?
Ich befürchte.
Beim Cuneo oder was?
Mein Vater hat nebenan in den Astra-Hochhäusern gearbeitet.
Ach wirklich? Ja, da kann das schon im Cuneo passiert sein.
Ja, klar. Und ich habe immer so eine Affinität, ich fühle mich immer wie so ein Aal beim Leichen, der nochmal zurück zu seiner
Erzeugungsgeschichte kommt. Du hast doch schon oft gesagt, wir könnten mal Franke aus dem Cuneo hier einladen.
Unbedingt.
Also
unbedingt,
irgendeine Verbindung muss es da geben. Franz übrigens dachte vorhin, als ihm hier von Caro ein Franzbrötchen angeboten wurde, war Franz angenehm überrascht, dass wir es nach ihm benannt haben. Also ihm war nicht bewusst, was das Franzbrötchen in Hamburg bedeutet.
Also früher war ich öfters in Hamburg. Vielleicht
du kennst kein Franzbrötchen?
Nein, kenne ich nicht. Das heißt bei uns Nussschnecke oder
nee. Franzbrötchen, also bist du irre? Was ist denn bei dir los?
Hat so ausgesehen.
Heute habe ich gehört, wie einer sagt, ein Franzbrötchen wäre ein flachgedrücktes Croissant, wo ich auch dachte,
sind die dann vollkommen krank, die Leute?
Ein Franzbrötchen ist ein aus Plunderteig bestehendes süßes Feingebäck, das mit Zucker und Zimt gefüllt ist. Es ist eine Spezialität der Hamburger Küche und wird häufig zu Kaffee und Kuchen oder zum Frühstück gereicht. Die Verbreitung beschränkte sich auf die Großregion Hamburg. Seit Anfang des 21. Jahrhunderts sind Franzbrötchen in verschiedenen Varianten auch in anderen Städten bekannt und erhältlich. Also, und so sieht das dann übrigens aus, das Franzbrötchen.
Ja.
Also, je sapschiger, desto besser übrigens. Mhm. Also je mehr es da rausquillt und je älter es in irgendeiner Art und Weise wirkt, desto besser. Wir können aber kurz die Zeit nutzen. Resteverwertung, das wolltest du nochmal ansprechen. Definiere mal die Resteverwertung, was du dir darunter vorstellst und warum die dir so wichtig ist.
Einfach alles verarbeiten und verkochen. Und nicht nur immer, wir haben ja in der großen Küche, in der französischen, haben wir ja auch wirklich geklotzt und viel weggeschmissen und was weiß ich was. Resteverwertung ist eigentlich gar keine Resteverwertung, sondern es ist einfach nur eine Nutzung des Ganzen bis zum letzten Detail. Wenn man es bei Tieren macht, geht das vom Kalbshirn über die Leber, über die Milz. Das wird alles gegessen. Sogar die Därme werden gegessen. Verstehst du? Mhm. Und die Kalbs- und Ochsenschwanz und was weiß ich was, Ochsenmaul. Das ist im Grunde genommen noch nicht mal eine Resteverwertung, sondern es ist einfach eine ganze Nutzung der Ressourcen. Und was der Tim vorher gesagt hat, mit hier, früher war Wurst immer eine Resteverwertung, auch. Das stimmt gar nicht, weil, Entschuldigung, wenn du ein Schwein schlachtest, ne, dann hast du wirklich nicht nur Fleisch, sondern du hast auch Dinge, die du besser als Wurst verarbeitest. Natürlich gab es Metzger früher. Früher hieß beim Metzger der Landjäger, damit kann man Geld verdienen, da kommt alles rein. Ne? Beim Metzger ist es der Landjäger und was war es bei den Köchen früher?
Die Rumkugel.
Ich dachte immer, es war die Gelbwurst.
Nicht die Rumkugel, aber das war ja wieder Patties.
Die Frikadelle.
Nein, nicht mal die, weißt du, was wir in meiner Lehre gemacht haben in Freiburg? Wir haben belgische Kroketten gemacht.
Oh Gott.
Weißt du, wie das war?
Nein,
das, das musste aber Hauptsache mal wieder machen.
Den
das
kann Müll
man ja auch, nee, das kann man ja auch anständig machen. Alles, was im Kühlraum war, ja, durch einen Wolf gejagt, mit Gemüse, mit Fleischresten, ja, ja, alles drum und dran. Das war das beliebteste Abo-Gericht am Donnerstag. Da hatten wir am meisten Gäste mittags, fast 100 Leute, weil die alle die Kroketten wollten. Und dann machst du eine ganz dicke Bechamel, aber richtig dick, und dann gießt du das in Bleche. Wir haben früher so Alubleche gehabt.
Ja, ja.
Und dann schneidest du hinterher, wenn es kalt ist, musst natürlich ein paar Tage vorher machen, kannst gut Mise en Place machen, dann schneidest du Kroketten aus und dann wird das zweimal Eigelb, zweimal paniert und dann richtig ausgebacken. Und wenn das dann gebacken ist, fertig auf dem Teller und du machst es auf,
kommt dir Soul
die Soße
Food,
entgegen.
Das ist Soul Food.
Das ist wirklich geil gewesen. Und das war unsere Resteverwertung.
Und du kommst mit einer bekackten Wurst hier an. Also aller Liebe und erzählst von so schönen Dingen. Herrlich. Aber die ist übrigens sensationell. Wirklich Biss. Und was ich habe bei Wurst...
Wir tun da Fleisch rein, weißt du?
Ich weiß nicht mal, ob es ein Qualitätsmerkmal ist, aber ich mag das, wenn Wurst kurz Widerstand anbietet und dann auseinanderfällt.
Fleisch.
Und dann, also weißt du, nicht chewy, nicht gummi, nicht latschig, also egal in welcher Wurst. Die darf natürlich einmal ganz kurz sagen, nee, aber dann darf die auch sich öffnen und dann kommt sowas, ein toller Biss.
Muss was dir entgegenkommen auch. Nicht nur vom Geschmack, sondern auch vom Feeling.
Pökelsalz?
Nee. Wir machen nur Salz.
Nur Salz.
Ja.
Das ist gut.
Und weißt du warum? Weil du kannst, wenn du es richtig machst, wenn du mit einem guten Grundfleisch hast. Ich habe ja den Anniwald Strobinger, der dir leider die Poularde nicht richtig gemacht hat. Der sollte ja zwei machen damals, weißt du, weil es dann komplizierter
wird. Richtig im Griff, das war knapp genug.
Ja, ihr redet aber von Kitchen Impossible.
Ja, genau.
Es waren 0,2 Pünktchen, ne, die Tim vorne lag am Ende des Tages. Das ist wirklich
dass du das überhaupt noch rechnen konntest.
Was?
Ja, hinterher, das Zusammenrechnen. Ich habe das nicht mehr gekriegt.
Krieg's auf Ohr. Das Ausrechnen. Nein, aber das Ausrechnen kriegen wir nicht.
Was kriegst du aufs Ohr?
Ich kriege nichts aufs Ohr. Ich habe keinen Knopf im Ohr, falls es mal.
Nein, aber ihr redet jetzt gerade, weil es war tatsächlich 4,8 plus 4,9 war bei dir.
Ne? Sensationell.
Und bei Tim, bei Franz waren es 6,5 plus 3,1 und dann waren wir bei 9,7 und bei 9,5. Du bist da rausgegangen, als hättest du 9:0 gewonnen, gefühlt am Ende. Also es war wirklich ein knappes
Hüsschen. Nein, stolz. Also das ist ein Spiel. Es geht nicht um Gewinnen und es geht wirklich nicht ums Gewinnen. Es geht um das Spiel. Und ich sag mal so, es war gut, dass ich gewonnen habe, weil das finde ich immer gut. Es war auch sehr gut, dass ich sehr knapp gewonnen habe. Ich hätte mir unentschieden lieber gewünscht, weil ich ihm schon eine Fickaufgabe gegeben habe.
Ja, klar.
Du hast ihn aber einmal etwas kochen lassen, von dem du wusstest, das ist vermeintlich viel zu einfach für ihn.
Das ist ein 10 Punkte.
Das war Coco Verne.
Nee,
Bœuf
Bourguignon.
Ja, genau.
Ich habe dich Bœuf kochen. Das kann er nicht mehr wissen, weil er während der Kochzeit eine Weinprobe im Weinkeller hatte, bei dem Burgunderwein. Ich sag mal, er hat mehr Zeit im Keller als am Herd verbracht.
Ja, aber so heißt er ja auch.
Das schmort ja von alleine. Das schmort ja von alleine und es war ja auch perfekt. Mein Problem war nur
der Alkohol.
Nein, wir wollten ja, nur mal kurz, das muss ich ja jedes Mal jetzt erzählen, wenn die Leute kommen. Ich habe nämlich gesagt, wo der gesagt hat, du musst nach Frankreich, habe ich sofort Burgund gesagt. Und dann hat er nur gegrinst und nichts gesagt. Und dann habe ich gesagt, aber wenn ihr nach Burgund geht, dann bitte macht eine anständige Weinprobe. Und dann haben, und ich kann euch ein paar Adressen geben.
Ja.
Und dann kam das und dann hieß es, ja, aber dann habe ich gesagt, ja, in welchem Ort? Dann sag, ja, das dürfen wir Ihnen natürlich nicht sagen. Dann habe ich gesagt, Burgund ist groß.
Ja.
Ne? Engt es wenigstens ein bisschen ein auf 15 Kilometer, das können wir nicht machen. Und dann habe ich nichts mehr gemacht. Und dann haben die Deppen aus deinem Team ein Weingut rausgesucht. Und das war ein Negociant. Wir haben 18 Weine da probiert. Am Tag vorher war es, glaube ich. Und da waren nur zwei gut. Und ich habe ein Foto geschossen, habe das meiner Frau geschickt nach München. Und die hat gesagt, oh Gott. Ne? Und dann hat er mich hinterher gefragt, wie waren die Weine? Und ich gesagt, zwei waren gut. Ne? Und deshalb habe ich zu dem Wirt gesagt, wo ich gekocht habe, weißt du nicht einen jungen Winzer, der richtig geile Brühe macht und lass mich da hingehen und so. Und dann hat er gesagt, natürlich, warum ist der weit? Und dann habe ich gesagt, ne, 300 Meter hinter der Kirche. Und dann habe ich dem Team gesagt, so, und jetzt läuft hier alles, wir gehen jetzt eine Weinprobe machen. Haben die sich erst gewehrt? Und dann habe ich gesagt, nix, das wird jetzt
haben
gemacht.
Haben sich gewehrt?
Ja, natürlich, ja, die einen Kameramänner waren ja gerade die haben sich gerade ausgeruht, sie müssen jetzt die Küche machen. Ich habe gesagt, ihr könnt ja hier bleiben, aber ich gehe eine Weinprobe machen. Und dann bin ich dahin und er hat wirklich sensationelle Weine gehabt. Und als ich zurückkam...
Wir müssen noch Stills filmen. Was sei, du bist mal still.
Und das war wirklich toll. Und als ich heimgekommen bin, ja, ich bin ungefähr 20 Minuten zu lang geblieben. Ne? Und deshalb war die Soße schon etwas einreduziert. Aber es war nicht angebrannt.
Nein, war es auch nicht. Ja. War's auch wirklich nicht.
Und aber der Heini von dem Weingut, dem ich gesagt habe, seine Weine waren scheiße, der war in der Jury. Alles klar. Und deshalb hast du gewonnen.
So.
Jetzt weiß
es wenigstens. Gibt eine Redewendung in Deutschland, die heißt, wer ficken will, muss freundlich sein.
Genau.
Und wenn du zwei Fragen, die ich habe, weil so langsam müssen wir auch irgendwann zum Ende und das ist langsam. Wir reden von ganz langsam.
Ja, es gibt zwei, auch noch eine zwei wichtige Fragen, Sache noch.
Wirklich, du bist eine der faszinierendsten Persönlichkeiten und das hat man jetzt schon gemerkt. Irgendwie. Gibt es eine Geschichte, auf die du in deinem Leben nicht verzichten möchtest, die für dich diese Welt der Gastronomie umschreibt? Gibt es so irgendwann die Kamingeschichte? Ich habe so ein, zwei Geschichten. Was ist bei dir?
Also bei mir war es wirklich die Zeit beim Bocuse.
Ja.
18 Monate?
Ja, weil der hat mir damals, und das war die Hölle, das war also wie Fremdenlegion die ersten 3 Monate, aber da habe ich gesagt, ihr kriegt mich nicht klein. Nicht von ihm, sondern von seiner Mannschaft.
Ja, ja.
Weil ich als Ausländer kam, weil mich noch Franzosen da eingemistet haben, sonst wäre ich da nie hingekommen. Also es war wirklich Vitamin B von diesen Jägern, von denen ich erzählt habe aus dem Elsass. Und dann, die haben mich nur vorgeführt. Ich habe immer am Gartenmoschee, immer wenn einer frei hatte oder so, ich musste ja alle bedienen. Der Gartenmoschee in der französischen klassischen Küche muss ganz viel liefern an die anderen Posten.
Ja, ja.
Und den haben die vorher zu dritt gemacht. Ich habe dann hinterher gesagt bekommen, dass ich ihn alleine gemacht habe. Dann wusste ich auch, warum ich jeden Tag 12 Stunden dran war.
Oder weil keiner mit dir arbeiten wollte.
Nein, weil die mich einfach... Die wollten mich klein kriegen.
Ja.
Und da waren in der Brigade jeden Monat 10, die gegangen sind und 10 wieder neu gekommen sind.
Gab es irgendwann mal den Moment der Anerkennung dann für dich?
Also, ja, klar.
Irgendwann mal ein Lob kam oder
ja,
so?
Pass auf, das kam dann irgendwann, da kam der Alte zu mir am Pass, hat gesagt, ça va. Da hat er aber überall gefragt und hat aber mehr geguckt, was auf dem Tisch war. Und weh, es war eine Scheiße drauf oder nicht sauber. Und da habe ich gesagt, ja, Monsieur Paul, das war damals mein großes Ding, weil ich schon gelesen habe, ja, das Wichtigste ist der Einkauf und auf den Markt gehen. Und er ging ja auch jeden Morgen auf den Markt. Kann ich nicht mal mit zum Einkaufen gehen, weil ich würde gern wissen, wie und wo sie einkauft. Da guckt er mich an und sagt zu mir, ferme ta gueule, fait ton travail. Halt die Schnauze, mach deine Arbeit.
Ja.
3 Tage später kam der und hat gesagt, morgen früh um 5 bei der Estafette, bei meinem Auto. Die ganze Mannschaft hat so gemacht, weil der ging nie um 5 auf den Markt. Der ging immer erst um 7 auf den Markt. Die haben gedacht, der verarscht mich. Dann habe ich gesagt, ne, ich lasse mich nicht verarschen, ich gehe dahin. 12:30 Feierabend, um 5 stand ich neben der Estafette. Der Alte kam tatsächlich um die Ecke, hat gegrinst, hat gesagt, komm mit, hast einen Zettel, den Marktzettel. Ich dachte, den haben sie. Und ich sagte, ja, wie, den brauchst du doch zum Einkaufen. Da bin ich nochmal in die Küche geflitzt, habe den Marktzettel geholt, weil er hat ihn ja immer abgeholt. Und dann bin ich mit dem 3-mal einkaufen gegangen. Der hat mir alles gezeigt und hat gesagt, jetzt weißt du, wie es geht. Und ich gesagt, oui. Am 4. Morgen musste ich über Vieux-Lyon fahren. Da hat nämlich seine Freundin gelebt. Und dann ist er morgens um 3:30, um 5:30 nochmal bei der ins Bett gekrochen. Und in Zukunft musste ich ihn dann immer um 9:45 abholen. Und in der Zwischenzeit habe ich den Markt gemacht. Und somit hatte ich es natürlich drin, ne? Und das musst du dir vorstellen. Und ich habe das aber normal gemacht. Ich habe trotzdem meinen Posten gemacht. Ich habe trotzdem bis 3-4 Uhr gearbeitet. Ich habe wieder um 6 Uhr angefangen. Abends bin ich dann immer mit den Leuten meistens nicht mehr in die Stadt gefahren, weil irgendwann musste ich ja ein paar Stunden schlafen. Und das war für mich die Öffnung. Und dann habe ich sein erstes Kochbuch mit einem deutschen Fotografen. Habe ich 3 Wochen mit dem alles müssen arrangieren, weil der deutsche Fotograf konnte kaum Französisch. Dann kam er auf mich und hat gesagt, das machst du jetzt, ne? Und da gibt's so ein Bild, wo er, weißt du, so vorne draufsteht, mittendrin mit dem großen Hut, mit den Schweineköpfen und alles. Und dann habe ich gesagt, jetzt möchte ich aber auch ein Foto. Und dann hat er mich so angeguckt, was willst du denn? Und dann stehe ich neben ihm als kleiner Kommi und das gleiche Bild wie auf dem Buch, nur dass ich dazwischen bin. Und ab da war es gelaufen. Ich war ein paar Wochen später, war ich Chef Tourneur. Der Laden war jeden Tag auf. Ich war jeden Tag auf einem anderen Posten. Immer wenn der Posten leer war, war nichts mehr da. Die Jungs haben natürlich alles abgearbeitet, aber nicht, weil sie dachten, es ist nicht mehr frisch. Hm. Die haben nur so viel produziert, wie sie brauchten. Und wenn ich den Posten eingenommen habe, war der leer. Aber da habe ich natürlich unglaublich viel gelernt. Dann sind wir mitgegangen nach Amerika und so durfte ich mitfahren.
Ist das ein Bestandteil einer Erfolgsgeschichte? Und Erfolg hat nicht immer was mit Geld oder Wahrnehmung zu tun, sondern auch persönlichen Erfolg, dass so eine Zeit zu einem Leben gehört, egal in welcher Form. Weil ich bin immer ganz begeistert. Ich liebe diese Geschichten, ne? Und ich habe sie bedingt auch durchgemacht, so dass man schon.
Du machst es übrigens bedingt auch so. Also ich habe dich so ein bisschen wiedererkannt, als er eben erzählte, ich würde gerne mit auf den Markt und das Bükü dann sagte, leck mich, mach dein Ding weiter. Mhm. Und dann ein paar Tage oder Wochen später auf den oder diejenige zukam. So bist du hier und da auch manchmal.
Willst du sagen, ich bin Bocuse?
wenn mir das was bringt, das dann sage ich das.
Das wird ja immer drolliger. Ich finde das immer ganz faszinierend, weil ich sag mal, kann man so entspannt sein wie du und kann man oder auch so streitbar, ist ja beides, ist ja auf jeden Fall noch eine unglaubliche Energie in dir, weil man sowas erlebt hat oder ist das ein bisschen dieses alte Männerdenken von wegen, das hat mir nicht geschadet.
Nein, aber pass auf, gar nicht das, sondern was ich bei ihm gelernt habe, ist nicht nur das Kochen und die Freude daran, sondern ich habe auch gelernt, das rauszubringen. Und sein Credo war ja immer, hey, die Gäste müssen glücklich sein. Der hat nicht kalkuliert, der hat eingekauft. Wir haben Mengen gehabt und so. Der Preis wurde Pi mal Daumen gemacht. Das Wichtigste war wirklich der Teller, das Produkt und fertig. Und er hat nie mit seinem 3-Sterne-Laden Geld verdient. Er hat erst angefangen, Geld zu verdienen, als der Rougier, weißt du, der Gänseleberhersteller, zu ihm kam, Gast war und hat gesagt, oh, ich habe da so einen schwierigen Markt in Saudi-Arabien und so. Und die essen ja kein Schwein und alles, aber die würden Geflügel essen und Gänseleber, können wir da nicht was machen. Und dann hat er angefangen, Dosen zu verkaufen. Ist furchtbar kritisiert worden dafür, aber die Trüffelsuppe, die wir da gemacht haben bei Rougier und diese ganzen Sachen, das war wirklich gutes Zeug. Und ich sag dir eins, Franchising heute wieder, ein gutes Franchising zu machen, das wird auch die Zukunft sein. Wir haben den Scheiß nur der Industrie überlassen.
Eine Frage, du sagtest vorhin, du bist einkaufen gegangen und du redest viel über Qualität und Ähnlichem irgendwie. Also ich bin der Meinung, dass ich in einigen Bereichen Qualität erkennen kann, aber nur, wenn ich sie probiere. Visuell kann ich nichts beurteilen. Ich meine, das sieht gut aus.
Kann man auch nicht.
Aber ich muss einmal alles probieren. Ich kann Hände visuell probieren. Trüffel zum Beispiel. Ich weiß nicht, was gute Trüffel sind. Ich habe eine Erinnerung an gute Trüffel und weiß aber gar nicht so richtig, warum das jetzt so, weil das war damals bei Antonio Caluccio mit Jamie und Co., mhm, wo wir da gearbeitet haben. Da kamen die Trüffellieferanten halt direkt aus dem Flugzeug mit ihren Kartons und das fing an zu stinken.
Die Weißen, ne?
Die Weißen, und es war, und die haben die Tüte aus den Karton aufgemacht. Boah, und das war also, das war wirklich, also dass da die Wildschweine nicht in London einmarschiert sind, weil sie das gerochen haben, das war schon echt verblüfft.
Ja, klar.
Aber ich, Trüffel zum Beispiel, kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich habe manchmal auch das Gefühl, die Leute plappern da eine ganze Menge.
Natürlich plappern
sie. Dafür, dass es so selten ist, ist es ganz schön viel am Markt.
Ja, nicht selten, der wird ja auch gezüchtet und so. Ja. Und selbst die Franzosen haben damals schon mit Perigord-Trüffel beschissen, der aus Spanien kam.
Aber die Franzosen. Aber wie würdest du jemandem, der interessiert ist und es noch nicht beurteilen kann, weil wenn du das erste Mal gefakte Qualität als gut verkauft bekommst und du das als Geschmacksparameter dir im Kopf aufbaust, dann bist du dein Leben lang auf der falschen
Fährte. Was ist denn eine gefakte Qualität? Sag mal einen Stoff. Also ist es eine Zucchini oder?
Nee, Trüffel. Gehen wir ruhig mal auf Trüffel. Du gehst, in irgendein
komisches Gourmet. Geh mal zu einem Italiener und ess ein paar Trüffel und guck, frag den, ob er Trüffelöl reingemacht hat.
Sagen sie alle nein. Das ist ja inzwischen gang und gäbe. Sie sagen alle nein. Alle.
Aber es
alle,
ist überall drin.
Ich weiß nicht, ob es überall drin ist, aber wenn du es das erste Mal gegessen hast, Trüffelöl, und du denkst, das ist Trüffel, ja, dann wirst du von Trüffel sehr enttäuscht sein.
Natürlich.
Das ist ein bisschen so wie...
Das ist wie, wenn du etwas isst. Ich habe eine ganz kleine Anekdote noch. Als ich von Frankreich zurückgekommen bin, haben wir nicht nur eine Fleischbrühe gekocht, sondern wir haben eine Double Consommé gemacht. Oh. Weißt du, was das heißt? Ne? Mit nochmal Fleisch ansetzen, mit Eiweiß, mit allem drum und dran.
Consommé ist eine klare Brühe und eine Consommé Double ist nochmal mit einem zweiten Kläransatz, der aus Fleisch besteht und mit Eiweiß angereichert, um nochmal eine doppelte Intention.
Das ist und dann ist die richtig kräftig, ne?
Beste.
Und dann habe ich die fürs Personal gemacht und sagt, so schmecken die Brühen in Zukunft. Du weißt, was mein Alter gemacht hat? Der ist aufgestanden, ist zum Kachelofen im Schwarzen Adler und Maggi? Da stand versteckt ein Maggi-Fläschchen, hat Maggi reingemacht, hat es umgerührt und hat gesagt, so muss Suppe schmecken. Das war der erste Krach, den ich mit dem hatte. Aber das war auch Gewohnheit, weil der von Maggi geprägt war. Verstehst du?
Aber wie kann man Qualität lernen?
Qualität kann man nur lernen durch Üben. Wie musizieren.
Oder im Quervergleich. Ich würde ja immer sagen, im Quervergleich. Wenn man sieht, es gibt zwei verschiedene Produkte, dieselbe Welt bedienen. Einfach mal probieren.
Aber dann muss ich die Scheiße ja auch kaufen, wenn ich das den Leuten sage.
Ja, na gut. Lernen musst du ja. Ich muss auch Bücher kaufen, wenn ich lernen will. Also nochmal, jetzt nicht mehr, heutzutage nicht mehr.
Freunde,
ja,
aber ich habe noch was für
darf
euch.
Darf ich noch?
Ja, oder, natürlich.
Nee, mach du erstmal, weil ich habe meine Abschlussfrage, ja, aber dann gut. Du.
Also, Franz, Tim, du erinnerst dich vielleicht, wir haben in einer letzten Folge aufgerufen, dass sich ein Hörer oder eine Hörerin bei uns bewerben darf, um einmal ein Überraschungsgast für Tim in diesem Podcast zu sein. Also ein
Mensch von der Straße.
Ist nicht despektierlich gemeint, eine Otto-Normalverbraucherin. Ja. Aufgabe, sagte Tim, ist, der oder diejenige möchten uns bitte das Menü ihres Lebens zukommen lassen, bestehend aus Vor-, Haupt- und Nachspeise mit jeweils viermal. So, das war so ein bisschen die Büchse der Pandora, die Tim da geöffnet. Apropos, ich werde oft gefragt, was mit dieser Stinkedose passiert ist.
Steht noch im Regal.
Aus Schweden?
Ja, ich habe erzählt, du hättest sie in der Bullerei unten drunter jetzt vergraben.
Nee, steht noch bei mir.
Oh, mir ist mal eine im Flieger geplatzt.
Geplatzt?
Du, da ist Druck drauf.
Ja, ich weiß, das sieht man ja.
Aber im Flieger ist die mir geplatzt. Ich habe den ganzen Koffer und alles schon am Band, hat so gestunken.
Was darf man doch gerade? Ist doch illegal.
Das war vorne. Was ich schon alles geschmuggelt habe.
Kannst du dich einmal an die Regeln halten?
Nee. Der hat ein Taschenmesser dabei. Also, so, und da hast du so ein bisschen die Dose der Pandora geöffnet und wir haben wirklich so unglaublich.
Wirklich?
Das hier ist nur, und guck dir mal bitte an, was sich die Leute für Mühe geben.
Wahnsinn.
Wirklich. Ja. Also, wir haben hier, ihr seht es gerade nicht, tausende von Menüs. Ich, Tim, wir müssen uns überlegen, wie wir das machen. Ich habe jetzt mal zwei, die habe ich jetzt natürlich gerade verloren, zwei rausgesucht und dachte mir, du liest ein Menü vor und Franz auch und eins davon fliegt raus und ist damit raus. Und so machen wir das jetzt ein paar Folgen lang und irgendwann ist der Sieger oder die Siegerin rauskristallisiert.
Yep.
Das hinkt noch ein bisschen, aber wir sind ja hier Freestyle.
Yep.
So, du bist unser Gast, Franz, du darfst dir aussuchen. Nimmst du das Menü von Jakob Sauerwald oder das Menü von Markus Müller?
Ich nehm Sauerwald.
So, bitte.
Weniger Buchstaben, ne?
Und du nimmst das Menü von Markus Müller vom Landgasthof Lana.
Ja.
So, und jetzt würde ich sagen, Franz, hast du das Wort? Was hat sich denn der Kollege Sauerwald, so hieß er, ne?
Ja.
Ausgedacht?
Er macht eine norddeutsche Hochzeitssuppe mit Spargel und Eierstich. Dann gibt es ein Hühnerfrikassee mit Curryreis, dazu Eisbergsalat und Dosenmandarinen an süßen Schlagsahne-Dressing.
Oh, da hört aber einer gut zu.
Habe ich das Richtige ausgesucht. Dann Welfenspeise, irgendwas mit Weinsoße drauf.
Heißt das so? Irgendwas mit Weinsoße drauf?
Ja, klar. Hat er so geschrieben. Ja,
super, super, super. Also bitte Wort für Wort vorlesen, genau.
Dann Münster, angebrannte Datteln im Speckmantel, aber nur wenn gerade Spanienwochen waren. Papa Miracoli, Fertignudeln mit verfeinerten Tomaten, Sahnes und 20 Gramm Koch-Vorderschinken, Sahne, Kefir, Mild, Maracuja, Pfirsich, der große Becher von Aldi. Ich glaube, der wollte uns verarschen.
Das glaube ich auch.
Was geht, wie geht's weiter?
Da hängen ja zwei noch. Warte mal. Gasthof Zauberwald, Menü. Hamburg, karamellisierter Spitzkohl und braune Butter. Okay. Okay und Salz, Pickelbrein, Fried Chicken Sandwich, garantiert kein Hamburger, Kardamom-Eiscreme und warme Musso-Schokolade mit Olivenöl und Salz. Oh, der kann ja doch. Letztes Abend nochmal.
So heißt das? Ja, aber kreativ. Ja.
Die ganz große Sashimi-Platte von Matsumi, ohne extra Reis.
Ah, Sekunde, Matsumi ist wahrscheinlich einer der besten Japaner hier in Hamburg, ne? Ja. Hier im.
Ich gehe jetzt mal davon aus, ich versuche noch zu verstehen, worauf der hinaus will.
Ja, ich auch. Kalbskippe und Sonnenblumen-Tahini von Mr. Robinson, ohne Witz, Mann. Sahne-Kirschquark mit Schokosplittern von meiner Mutter, ohne drüber nachzudenken.
Also, ich sag mal, Jekyll und Hyde, das Menü, wenn ich mir jetzt die Gruppe unserer Fide Gastro-Hörer vorstelle, dann ist es auf den Punkt. Weil das Ding ist nicht dumm geschrieben, das ist, hat viele kleine viele kleine Mittelfinger.
Also Franz zeigt gerade den Fickelfinger. Ja, also,
ich war kurzfristig bei dem, ich nenne es mal das Trümmermenü am Anfang, da war ich ganz kurzfristig dabei und dachte, ah, das ist eine ganz geile Idee, es klingt so scheiße. Trümmermenü, ja. Das war der Kopfsalat mit süßer Schlagsahne und Dosenmandarinen, wo ich dachte, wenn das richtig gemacht ist,
ja, ist das gut.
Kann einen das emotional genau in
kleine,
eine Welt geben.
Kleine Kindheitserinnerung.
So. Und hinten raus waren so zwei, drei Sachen. Ich bin allerdings immer gelangweilt, wenn ich Salzkaramell lese. Ja. Damit, das ist für mich so, das ist für mich Fänger. Ja. So, also das ist so Klischee.
Effekthascherei.
Genau, so Effekthascherei. Weil die brauchst du gar nicht erwähnen. Das ist dann so, guck mal, Salz im Dessert, aber das ist inzwischen alter. Aber das hat vor allen Dingen, ist es sehr gut formuliert.
Ja.
Ist es von dir?
Nein, ich.
Weil du hast keine Ahnung von Kulinarik, aber du kannst ganz gut formulieren.
Ja, aber es ist nicht von mir. Nein, okay. Nein. Ich bin doch immer hier. Was soll ich mich bewerben für den Bums?
Also bis auf eine Sache ist das hier ganz geil. Also das,
was wir sind jetzt beim nächsten Menü von.
Ja, also egal, ob er jetzt durchkommt oder nicht, es ist Markus Müller aus dem Landgasthof Lana. Also ich gehe mal davon aus, dass das wirklich auch ein Ort ist, wo man auch essen gehen kann. Wir fangen an mit einer Leberknödelsuppe mit Fledle. Standard.
I love Lidle.
Dann eine fränkische Kokosnuss in Milch kalt eingelegter Topinambur. Spannend. Dazu geröstete Sonnenblumencreme mit frischen Flusskrebsen. Also da ist schon Intellekt, also da ist schon da ist ein guter Flavor-Pairer da. Ceviche vom fränkischen Saibling. Ceviche in so einer Karte lese ich nicht gerne, aber ich verstehe, worum es geht.
Ja.
Dann ganz spannend mit hausgemachten Hopfenessig, Röstbrotcreme und Wildkräutern.
Klingt nicht schlecht.
Ja, so ein bisschen Saueressig, Brot, ja, regional.
Ja,
und
das
so ein
Ceviche so. Hätte er ja auch können sauer eingelegt.
Wollte ich gerade sagen, ne? Das ist so einfach so, das tut dem nicht nur. Dann kommt gebratene Hasenleber auf Petersilienpüree, feiner Süßholzsoße und gebratenen Raps. Ich wusste nicht, dass man Raps braten kann.
Doch, die Blüten halt, bevor die richtig Ding sind.
Ist das gut? Ist das ein bisschen wie wilder Brokkoli? Wie muss man
wie
sich das vorstellen?
Wie wilder Brokkoli ein bisschen.
Ja, so spannend, ganz gut.
Nee, gut.
Sehr schön. Hauptgänge. Klassisch, fränkisches, also ich gehe mal davon aus, dass das Ding nicht auf Sylt ist, dieses Restaurant, sondern sich im Frankenland befindet.
Ich guck mal,
wie heißt das?
Landgasthof Lana. Fränkisches Schäuferla, Dunkelbiersoße mit Kloß und bayerisch Kraut. Rosa gebratene Jura-Lammhüfte auf zwetschten Kürbisgemüse, das klingt in meinem Kopf wild. Ja. Dazu Fleckler, also regionales, traditionelles Hefebrot und Lammjü.
Ja.
Mich stört nur der Kürbis, aber der Kürbis stört mich auch immer. Immer.
Aber es passt.
Den finde ich sogar auf der Fensterbank scheiße.
Hast du schon mal auf der Fensterbank liegen lassen, bis er kaputt geht, wie das stinkt?
Ja, die stinkt. Und wie viel Besuch du da hast von diesen kleinen frechen Fliegen?
Ja, aber also, das Stinken ist doch viel schlimmer. Das stinkt doch furchtbar.
Dann haben wir langsam geschmorte Ochsenbacke, das lieben wir Köche sowieso immer. Auf Selleriepüree bin ich ein bisschen durch mit Portweinjü und angebratenen Semmelknödelwürfel. Dann wieder ganz spannend, Karpfengröschtel mit Kartoffelfeldsalat. Karpfen, also ein Koch, der aus Karpfen was Kreatives versucht zu machen, ist immer ein bisschen ambitionierter und meistens auch durch Wissen geprägt.
Ja. Ne?
Kann man sagen, weil es gibt aus Karpfen viele schöne Dinge zu machen. Dessert, Apfelküchler mit Vanilleeis, Tonkabohnensoße und Sahne. Tonkabohnen ist für mich ein Produkt, was nicht unbedingt
in der Küche braucht.
Kein Mensch braucht, finde ich auch. Gebackenes Holunderküchle, sehr lecker, klassisch mit Eis und Sahne. Finde ich gut, dass man Sahne einfach mal macht. Einfach Sahne.
Traut sich doch einfach gar nicht mehr heute. Ja.
Das finde ich jetzt ein bisschen wild. Da bin ich auch mental komplett raus, aber es ist eins der wenigen kreativen Dinge, die ich mir auf der Karte gelesen habe, die ich vollkommen dämlich finde.
aber so unfassbar dämlich, dass ich, glaube ich, trotzdem es bestellen würde. Ich lese vor. Haltet euch fest. Soll ich von hinten, da ist es noch normal, oder soll ich gleich mit dem komischen Titel einsteigen?
Mit dem komischen Titel.
Schweinebrateneis.
Ach du Scheiße.
Schweinebrateneis auf Weizensabayone und Hopfennippe. Also Hopfen ist so fränkisch, Bier, Brot spielt in seiner bitter, Karte, bitter ja. Noten spielen der.
Also wir sind aber, in der Ecke Bayreuth, Bamberg.
Aber Schweinebrateneis?
Weißt du, was ich bekommen habe? Ich habe letztens eine Kriebenmarmelade bekommen. Also Krieben vom Schwein mit geröstetem Speck, ganz klein geschnitten und dann in so einem Art Honig drin.
Lecker.
Sagt der das war wirklich lecker.
Der Vegetarier im Hotel, das ist immer eine leckere Marmelade.
Ich sag, endlich mal was Anständiges für Vegetarier.
Ja. Aber Schweinebrateneis?
Ich denke da übrigens an so ein Eis, was man im Kühlschrank einfriert, also was in diese Plastikdinger reinkommt, wie auch das? Immer. Und dann...
Nee, also bestimmt mit gesüßten, karamellisierten, hier, so wie du das hattest, nicht Grammel, sondern, wie heißt das, Schwarte.
Ja,
bestimmt mit einer süßlich gepoppten Schwarte oben drauf, bisschen das Schweinebratenfett vielleicht, aber Schweinebrateneis ist schon so. Und dann ist immer so, solche Sachen, nur als Tipp für, was heißt, ist kein Tipp, aber wo ich immer so ein bisschen allergisch drauf reagiere, und es ist rein subjektiv, danach gibt es Espresso mit verschiedenen Mochis. Mochis ist ein japanisches Dessert und ich habe hier gerade so schöne kreative Arten und Weisen.
Dass er das gar nicht nötig hat.
Das hat er überhaupt Scheiß nicht nötig. Machen. Richtig. Ein schönes Haselnussplätzchen und die Leute sind noch mehr abgeholt als klar. Mochis, wo man.
Aber du weißt ja, ihr wisst ja, wie es ist. Der intelligente Mensch, der weiß, dass er Dinge drauf hat, macht irgendwo noch etwas, was so scheiße ist, damit es rausgeworfen wird, weil er weiß, die Profis wollen jemanden manchmal auch.
Nochmal, den Spagat, den er hier gerade macht zwischen klassischer Tradition, aber anzudeuten, hey, ich bin nicht einfach nur jemand und ich koche nicht dieselben Rezepte in meinem ganzen
Leben. Ich will es anders.
Ich variiere ein bisschen, aber ohne jemanden zu vergrätzen, mit einer gewissen Form von Humor bei Schweinebraten heißt, das ist humorvoll, ist ja, wirklich klar. Humorvoll. Gut, also den würde ich schon mal auf.
Also jetzt, wir haben jetzt Gasthof Zauberwald und haben hier den Gasthof, Landgasthof Lahner. Ja. Einer muss leider sozusagen rausfliegen.
Du, das ist ganz einfach jetzt. Ja. Das ist leider so, du hast die rausgesucht, dafür sind wir nicht verantwortlich.
Ich habe die Blinden gezogen.
Ja, ist doch egal, aber Lahner bleibt drin.
Ja, würde ich auch sagen.
Und Lahner Del Rey.
Aus dem einzigen Grund.
Die nicht, die ist mir zu
aus dem einzigen Grund. Der andere war sehr gut formuliert, aber hatte so ein bisschen die Tendenz, Kulinarik nicht wirklich zu lieben. Nee. So ein bisschen nicht wirklich, keine Leidenschaft.
Das wollte ich nämlich auch sagen. So ich glaube, der wird so mehr so ein bisschen Verarschungswitze.
Ja, so ein bisschen zu viel und nochmal, bei allem Humor und bei aller Streitbarkeit, die wir beide an den Tag legen, wir lieben schon das, was wir machen. So, pass auf.
Tim, du hattest noch eine Frage.
Ja, jetzt hast du noch Zeit.
Wer?
Was? Franz.
Franz hat Zeit. Der ist noch hier in der neuen alten Bullerei.
Ja, dann weiß ich. Wir haben uns ja getroffen auf einer Veranstaltung in Bozen.
Ja.
Da wurde mir übrigens der Eckert Witzigmann-Preis verliehen.
Ja.
Ja.
Also, haben wir das?
Nee, da haben sich auch Fietes beschwert, dass du da gar nicht drüber geredet hast, ob du das nicht zu würdigen wüsstest.
Das hat, der war so schockiert. Nee, der war so schockiert. Der war so schockiert.
Nein, nochmal. Einer hat geschrieben, er würde gerne wissen, ob die Veranstaltung wirklich so spießig war, wie die Tafel aussah, die da gestanden hat.
Es war nicht spießig, es war dem Anlass entsprechend und auch der Gruppierung entsprechend. Es war kein fetziger Disco-Club.
Und wir haben immer noch Corona.
Dankeschön. Es war kein fetziger Disco-Club-Abend, wo es darum ging, Sponsorgetränke so viel wie möglich leer zu saufen und hinten raus an die Kellnerin sich ranzumachen. Es war wirklich, da war die Haute Volée der großen Küche. Die Heberlin war da, Eckert war da, Hans war da, Franz war da, ich war da. Aber es war eine seriöse Veranstaltung. Mhm. Der Preis ist seriös. Wir reden hier nicht vom Grimme-Preis. Also wir reden hier noch wirklich, wo eine echte Leistung
bewertet wird. Ja, und du bist da ausgezeichnet worden für Kochen für Helden, unter anderem
eher für diese Sprachrohr-Position, die ich habe seit vielen Jahren innerhalb der Gastronomie und auch für Kulinar mit dem Ziele zu verbinden, nicht zu spalten, nicht zu positionieren, sondern wirklich so dieses, lasst uns alle über dieses schöne Thema reden.
Was ja oft gespalten wird, ne? Ja. Also das heißt, der ist doch frech und der hat nur eine große Schnauze.
Da stelle ich mich aber immer schützend vor dich.
Ich auch.
Das lasse ich mir nicht gefallen.
Übrigens auch.
Das war gut. Hey, da seht ihr den Franz aber ganz anders.
Wir haben da ja über ein Projekt gesprochen und das finde ich sehr, 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 sehr spannend.
Du und Franz.
Ja, und zwar ist es ja so, im ersten versuche ich, also meine erste Motivation in der Gastronomie ist, die Gäste für Genuss zu begeistern, egal auf welchem Level. Einfach, die Leute sollen eine gute Zeit haben und sie sollen empfinden, was ich empfinde bei Gastronomie oder Kulinarik, schön, lecker, tolle Atmosphäre, tolle, all diese
alles, was zusammen
Bilder
gehört,
im Kopf, ja, Geschichten, ja, ja, erzählen. Ja. Dann bin ich Unternehmer und versuche, ein guter Unternehmer zu sein, was mein Verhalten den Mitarbeitern gegenüber angeht. Also generell dieses, ich führe und ich habe Mitarbeiter, die ich führe, und ich versuche, das so gut wie möglich zu machen. Dann kommt ein weiterer Fakt dazu, wenn ich all diese Ebenen schon erreicht habe, den Laden auch wirtschaftlich zu gestalten, dass ich auch mich verantwortungsvoll meinem Umfeld gegenüber verantworten möchte und verhalten möchte. Ich würde gerne, ohne das Wort zu nennen, nachhaltiger arbeiten. Ja. Ich möchte mich mit diesem Prozess beschäftigen. Ich habe eben schon gefragt, es ist sehr, sehr schwer für ein mittelständisches und vielleicht auch Mainstream-Projekt mit sehr guter Qualität, so wie ich es eigentlich führe, mit 100 Mitarbeitern, mit manchmal 200, 300 Gästen am Tag, ja, mit 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, mit der Wahrnehmung, mit der unterschiedlichen Erwartungshaltung. Ich sag mal, philosophisch oder eben auch dieser Nachhaltigkeit, soweit es geht, gerecht zu werden, wie es irgendwie nur möglich wird. Weil ich möchte nicht wissentlich Dinge falsch machen. Und jetzt hole ich ganz kurz Franz wieder dazu rein, weil ihr habt ein Nachhaltigkeitsmanagement. Ja. Hilf mir bitte nochmal. Ja, also weil ich fand den Ansatz super spannend. Ich bräuchte nämlich Hilfe, ja, um noch mehr unterstützt zu werden, wie ich mein Denken überdenken kann und wie man mir eben auch Visionen anbietet, dass ich noch besser werde.
Ja, also meine Frau, ja, mehr wie ich, ja, hat schon seit Jahren die Vision, dass man den Leuten auch mal zeigen sollte oder vorgeben, was ist Nachhaltigkeit. Und deshalb haben wir den Manager für nachhaltige Ernährung kreiert, einen Kurs damit, der war sofort voll. Wir hatten Leute aus Ministerien, wir hatten Leute aus großen Firmen, ja, aus Luxemburg auch, ein Lebensmittelhändler, ja, ganz großen. Es war hochinteressant und wir haben einige Dozenten, da bin ich der kleinste davon, wo man den Leuten einfach sagt, es ist ein Teil des Ganzen und es ist halt schwer, verstehst du, das alles zu finden. Super. Aber was ist nachhaltig? Und wir wissen ja alle, wenn in der Küche mal ein Rezept steht und alles läuft wunderbar, dann tust du nach Möglichkeit nichts dran ändern, weil es könnte ja sein, dass es dann, wenn das Neues kommt, es nicht begriffen wird. Ich will damit nur sagen, wir haben ja auch personell ganz oft Probleme, Dinge auf die Schiene zu kriegen. Und da haben wir in den letzten Jahren halt dazu geneigt, die Dinge so viel wie möglich zu vereinfachen hinter den Kulissen. Das fängt mit dem Einkauf an. Wenn du nachhaltig arbeitest, dann musst du andere Strukturen schaffen. Du kannst, weißt du, du fängst irgendetwas an und dann ist es nicht mehr da. Ne? Dann hast du, genau, das ist eins der größten Probleme. Ich bin jetzt mit einer großen Lebensmittelkette dabei, mal ganz am Anfang zu sagen, es gibt in Solln oben gibt es die Windachalm. Da kommen jedes Jahr an der Saisonende kommen zwischen 200 und 250 Schafe von der Alm, die da oben drei Monate waren. Ja. Mit einem sensationellen Fleisch. Da oben ist die Vegetation sensationell. Wir haben die da oben gekocht und alles, und da fragst du dich, wieso kann man das nicht vermarkten? Weißt du warum? Weil es nur 250 Stück gibt. Aber das kann man doch mal so machen wie am Anfang auch die Trüffel. Und die Trüffel hat man früher von Weihnachten
oder
bis
Spargel
Januar.
Spargel vielleicht mal als Beispiel.
Ja, Spargel ist vielleicht einfacher mit den Leuten. Aber Spargel musst du dich dran halten, weil es dann halt keinen mehr gibt bei uns. Ja. Dann kommt er halt aus Chile oder was weiß ich was. Aber das ist doch alles Quatsch. Aber wir müssen wirklich das Saisonale in den Vordergrund stellen und dann haben wir auch abwechslungsreich, verstehst du?
Ja, aber respektive eben auch den Unternehmen, das finde ich halt intelligent an dem Gedanken. Ich will ja, aber ich bin beschäftigt. Ich arbeite damit, mein Unternehmen aufrechtzuerhalten, um es wirtschaftlich zu gestalten.
Ja, klar.
Das ist harte Arbeit. Ja, klar. Natürlich würde ich gerne auch in dieses Nachhaltigkeitskonzept weiter reingehen. Und nur ganz kurz, ich habe nämlich neulich, es ist, glaube ich, kein ganz großes Geheimnis, auch weil es gerade nochmal wieder lief, das Nobel Hart und Schmutzig in Berlin, das ist ja Billy Wagner und Michael Schäfer, dass wir, ich sag mal, im ersten Zusammentreffen nicht unbedingt uns in unsere Poesiealben reinschreiben wollten, aber wir haben immer so einen ganz latenten Kontakt gehabt, vor allem mit Billy. Ja. Und ich ziehe so dermaßen den Hut davor, weil ich habe ihn wirklich angerufen und habe gesagt, Billy, ich sitze und ich will mehr machen. Ich komme nicht weiter, weil alles, was ich mache, ist immer kleinteilig. Ich bin aber auch meinen Gästen verpflichtet. Ja, so wie ich meine Gastronomie plane oder so wie ich sie betreibe, dass auch eine gewisse Vertrauensebene da sein muss. Das heißt, der Lieblingsitaliener ist der Lieblingsitaliener, weil er eigentlich immer 20 gleiche Gerichte hat und 10 wechselnde Gerichte auf der Karte,
ja,
wenn sie denn wechseln. Bei mir ist es eben genauso. Es gibt ein paar Standards, die immer drauf sind oder drauf waren, jetzt bis vor kurzem auf jeden Fall nur. Und dann gibt es wechselnde Gerichte. Die wechselnden Gerichte, die kann ich mit solchen Produkten auffüllen. Aber ich will in die Standards rein. Ja. Ich möchte in die Standards rein. Und jetzt war es eigentlich so vom ersten Moment her, dass wir ernsthaft jetzt, also Billy und ich am Telefon darüber sprechen, wie jemand wie ich wirklich auch dem folgen kann, obwohl ich auch sehr viel diskutiert habe, auch über die Erhaltung und sonst hier. Und das Zusammenrücken über dieses Thema und jetzt auch das mit dir, diese Idee zu haben eines Nachhaltigkeitsmanagers, weil wenn ich jetzt mir vorstelle, ich schicke einen Mitarbeiter von mir zu dir, der diese ganze Komplexität versteht und das jetzt auch noch in die Praxis in Teilen bei mir umsetzen könnte, ja, dann finde ich, ist das eine der intelligentesten Ideen, weil es ist nicht nur Geschwätz, es ist nicht nur, naja, ich habe ja nur 20 Kühe und ich mache ja nur meine 8 Dinge, sondern du zeigst mir Visionen in meiner Welt, wie ich mich auch verändern kann und nimmst mich an die Hand und ziehst mich mit durch. Also eine wirklich, das heißt so blöd immer Shoutout, ne, glaube ich oder so.
Shoutout.
Aber meinen kompletten Respekt an Billy Wagner und Michi Schäfer an dieser Stelle, ja, irgendwie das Verhalten mir gegenüber, wie sie mich auch mit Adressen, Kontakten versorgt haben, wie ich mich eben wirklich, und zwar nicht im, hast du es auch gelernt?
Ja, nee, klar.
Nichts.
Ja, klar.
Straight.
Dass man ja immer noch
respektvoll, genug hat bei uns, ja. Absolut Hut ab. Muss man wirklich mal sagen. Also, ja, weil auch da möchte ich mal mit eins aufräumen. Mich macht das immer noch wahnsinnig, wenn da Gemüse, wenn da Blumen auf dem Teller sind, da flippe ich immer noch raus. Ja, natürlich. Aber das ist die Haltung und die Idee dahinter. Und also
darum geht's ja. Ne?
Und das ist das, glaube ich, das Schöne.
Und da kommen Strategien raus, weißt du, da redest du mit einem Küchenchef von BMW und der sagt, das ist ja alles nett und recht, was ihr sagt mit regional.
Ja, 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 ja.
Aber ich sage Ihnen jetzt, am Freitag brauche ich 700 Portionen Stangenbohnen aus der Region.
Ja.
Wo kriege ich die?
Ja.
Dann habe ich gesagt, hey Lange, ihr kriegt das. Dann, es gibt doch Caterer, die haben unter der Woche nichts zu tun. Die können doch Vorprodukte, die können doch das Zeug zusammensuchen in der Gegend. Können sie euch vorblanchieren, können euch machen und, und. Also da muss viel ineinander übergehen, weil je größer das der Laden ist, verstehst du, du kriegst ja auch TK, Bohnen und was weiß ich was, aber du weißt nicht, wo sie herkommen. Da
doch,
kann man
von der Metro.
Von Bofrost. Ja, aber verstehst du, man muss wirklich in die Gegend kommen. Man muss es nicht übertreiben.
TK-Bohnen sind übrigens nicht schlecht.
TK ist ja generell nicht so, oder?
Nee, also
es gibt gutes.
Entschuldigung.
Es könnte langsam ein besseres TK
geben. Langsam. Ich habe es gerade gesagt. Catering oder Franchising kann auch gut sein. Wir schlachten so wenig auf dem Hof. Wir müssen alles schockfrieren. Diese Würste, die du hier hast, die werden nach der Produktion vakuumiert und schockgefrostet.
Weil Tiefkühlfleisch,
wir haben ja nicht jeden Tag. Ja,
die Wurst ist aus Tiefkühlfleisch?
Tja, stell dir mal vor, wenn du mir das vor 30 Jahren gegeben hättest, dann hätte ich dir um die Ohren geschmissen.
Tim, Franz.
Aber jetzt geht's um Nachhaltigkeit.
Also, ganz groß, nur ganz, kannst du gleich übernehmen, ganz, ganz, ganz spannendes Ding. Kannst du uns verraten oder können wir das irgendwie auf die Seite packen, wenn man da sich für interessiert, daran teilzunehmen, da sich mit zu engagieren irgendwie?
Es gibt im März einen Kurs auf dem Falkenhof. 2x5 Tage.
Kost?
Weiß ich nicht, muss meine Frau fragen. Die macht das mit den Preisen. Kann ich dir jetzt nicht sagen.
Oh, die ist Business, deine Frau ist hart.
Ja.
Wir packen das alles, Achtung, du wirst ein neues Wort lernen, Tim. Wir packen das alles in die Shownotes.
Was ist das denn?
Shownotes bedeutet, dass du in einem Podcast so ein bisschen eine Inhaltsangabe auch hast, um den Leuten ein bisschen schmackhaft zu machen, worum es geht.
Ja.
Und da stehen dann auch ungefähr 10 oder 15 Schlagworte drin, über die heute geredet worden ist.
Okay, super.
Ist unter anderem dann das.
Danke.
Krass, verrückte Welt.
Tim, Franz, vielen lieben Dank. Das hat riesen Spaß gemacht. Ich habe, was denn?
Hat Franz nicht mal eine Frage?
Ja, also, der kann natürlich auch nicht.
Wir haben noch eine kulinarische Gästefrage, das macht ja gar keiner mehr.
Ich habe noch eine Abschlussfrage an euch beide, aber Franz hat bestimmt noch eine kulinarische Gastfrage an Tim mitgebracht.
Was gibt's heute Abend zu essen?
Ein Kessel Buntes. So, weiter.
meine Tim, sag mal.
Genau, das wollte ich noch zum Abschluss bringen. Jetzt muss ich ja mal ganz kurz wieder über meine Welt reden. Also dieses Miteinander von Billy und dir und wir, also wie wir hinter den Kulissen darüber reden, das finde ich wahnsinnig spannend und inspirierend. Ich habe gerade vorgestern, wir machen ja vorne im Restaurant weder Fisch noch Fleisch, um der Welt, also um den Menschen auch zu zeigen, es muss nicht immer sein und wir haben eine schöne, eine saftige, eine fröhliche Speisekarte, dass die definitiv nicht wie eine Verzichtsküche rüberkommt. Und dann kam ein Mensch an, der sich dieser Ernährung sozusagen hingegeben hat und war relativ unhöflich zu mir und sagte, dass er das richtig kacke findet, dass ich das mache, weil ich ja nebenan Fleisch verkaufe. Und da habe ich gedacht, ja, es geht doch nicht um Krieg, es geht nicht immer um Gegner, es geht um Vision zu zeigen und so vielen Menschen ja, für Vision positiv, mit positiven.
Ja, mit Krankheitsküche so, oder nicht was zu sagen, weiß ich. Der,
wenn,
ja,
du, wenn du einmal, dann darfst du nie wieder vegetarisch essen. Nie wieder darfst du das, weil du hast gestern ein Wurstbrot. Dann darfst du nie wieder, also diesen Absolutismus in der Haltung, eigentlich von intelligenten Menschen, die sich für was entschieden, aber dann andere sich dadurch abgrenzen wollen durch Green Label, das geht manchmal auf den Keks.
Du, wenn du immer dabei bist und dir Gedanken machst, wie es vorwärts geht, was kommt, was soll sein, wie sollte es sein, dann hast du irgendwelche Deppen, die an dem alten Scheiß festhalten und die kommen halt dann und kritisieren und wissen noch gar nicht was.
Ja.
Wir hauen einfach drauf und fertig. Und es gibt keine Diätküche. Guckt mal, was Diät überhaupt bedeutet.
Ernährung.
Für Ernährung, sonst gar nichts. Verstehst du? Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Ja. Und dass wir die, ich sage ja immer noch gerne Vegetarismus und Veganismus, ne? Aber das ist irgendwo die Zukunft. Und ich sehe darin auch die Zukunft von einem guten Fleisch, weil dann brauchen wir keine Riesenmengen mehr zu erzeugen, sondern dann können wir wirklich Qualität machen.
Ein Miteinander.
Siehst du, ja, als könnte Franz meine Gedanken lesen. Ja. Meine Abschlussfrage an dich, lieber Franz, vielen Dank, dass du gekommen bist. Meine Abschlussfrage an dich, Tim, vielen lieben Dank, dass du auch hergekommen bist, ist nämlich, wie schmeckt dir, lieber Franz, und wie schmeckt dir, lieber Tim, die Zukunft?
So, er hat weniger Lebenszeit, deshalb darf er anfangen.
Du kannst doch nur sagen, gut.
Das ist ein Geschenk. Fass meine Wurst nicht an. Und damit meine ich
das
die Wurst,
die du mir vorgebracht hast. Das ist ein sehr seltsamer Satz.
Nur, dass du sie
nicht vergisst. Das sind Sätze, die in einem Podcast komischer rüberkommen als
Franz,
in einem Film.
Bitte, fass meine Wurst nicht an. Die Zukunft wird besser schmecken, als wir glauben, weil ich denke, dass wir immer mehr Leute begeistern für gutes Essen im Augenblick. Das ist wirklich so. Wir müssen es nur jetzt mal auch wirklich definieren, verstehst du? Ja. Und vormachen und zeigen. Ja. Und das geht in Kindergärten los. Wir müssen die Politiker in Arsch treten, dass es wieder Hauswirtschaftsunterricht gibt, dass die Kinder in den Schulen schon mal kochen lernen. Und das sind so einfache Dinge wie Fischstäbchen, Tomatensauce und was weiß ich was. Ja. Und das ist die Zukunft und dann schmeckt sie auch gut. Und du isst bitte die Blutwurst mit dem Sekt von meinem Bruder hier, mit dem Grand Cuvée und machst einen Apfelquitten-Püree
dazu. 52 Monate auf Hefe gereift.
Ja, so ungefähr.
Tim, wie schmeckt dir die Zukunft?
Ähnlich wie Franz. Ich glaube wirklich, dass auch, ich bin ja ein großer Freund von Miteinander. Ich glaube, dass die Lebensmittelindustrien dazu lernen werden müssen. Nichtsdestotrotz weiter relativ monopolistisch. Leider muss man einfach sagen, aber dafür für eine Grundverpflegung der Welt auch wirklich sorgen. Das ist jetzt ein bisschen albern. Abhängigkeiten etc. Aber nochmal, wir werden viele Menschen haben und in dieser Kleingartenmentalität, ich pflanze meine Radieschen selber an, funktioniert es in meinen Augen nicht. Allerdings wird immer der Intellekt, die Emotionalität, die Kultur, der Geschmack, die Vielfalt, das Persönliche, das Regionale.
Bitte? Eine Rolle spielen und deshalb brauchen wir auch
eine gleichberechtigte Rolle.
Ja, und deshalb müssen wir auch nicht die Welt ernähren.
Ja, aber du weißt, was ich meine. Also
ja,
ich
sag natürlich.
Mal, in den Welten, in der wir jetzt heute, ich meine jetzt das gar nicht so mit kontinental, sondern ich meine jetzt einmal, ein Supermarkt ist ein Supermarkt und ich bin sehr dankbar, dass es einen Supermarkt gibt. Weil er in vielen Bereichen mein Leben um vieles erleichtert. In bestimmten Bereichen. Und auch in Phasen meines Lebens, wo mir eben halt nicht das Geld aus der Tasche gewachsen ist. Das ist heute jetzt auch nicht so, aber auf jeden Fall brauche ich mir keine Gedanken drum machen, ob ich jetzt 2 Joghurt oder 4 Joghurt einpacke. Ganz im Gegenteil. Ich kann sogar sagen, ich nehme den Joghurt, den ich für richtig halte, weil ich das Geld dafür habe. Aber ich bin auch immer sehr dankbar gewesen in Phasen meines Lebens, wo, und deshalb finde ich immer dieses, wir sollten nicht immer nur nach links gucken, ein kleines bisschen dieses Miteinander und sagen, okay, wir können ein bisschen besser. Auch die Industrie hat erstmal gelernt, Techniken, Vision, billig, Marketing und vor allen Dingen Geld.
Es geht immer weiter.
Und das wird denen, und die haben jetzt bald nichts mehr zum Einsparen.
Ja.
Also was müssen sie machen? wenn sie smart sind, müssen
von
sie
vorne anfangen.
Müssen Qualität draufpacken.
Ja, klar.
Und müssen Natürlichkeit draufpacken, ja. Müssen Individualität. Und deshalb, ich bin nicht ganz so eingestellt, es wird schlimmer und schlimmer. Nee, ich hoffe, auch weil wir so schön kommunizieren können, wie in allen Bereichen, und weil es viele streitbare Geister dann gibt, dass es auch in vielen Bereichen besser wird.
Nicht in allen, nicht sicher, aber in vielen. Ich bin mir auch sicher, dass es nicht schlimmer wird, weil wir haben schon den Zenit erreicht. Es geht jetzt andersrum.
Oder so.
Glaub mir mal. Ja. Weil mehr ist nicht mehr einzusparen, es kommt anders. Und diese Image, die große Firmen brauchen, da wird sich sehr, sehr viel ändern. Sonst gehen die nämlich im Eimer.
Da bin ich der Meinung. Da wird der Druck der Straße groß genug und schlimmer kann es gar nicht mehr werden, weil Franz hat ja vor langer Zeit schon aufgehört.
So. wunderbares Schlusswort in diesem Sinne. Wir haben einen wunderbaren Podcast gehabt, wie ich finde, viel Spaß, liebe Fiedes. Wir haben gelernt, wir müssen zum Lachen nicht in den Keller gehen, sondern zu Fiete Gastro kommen.
Oder genau,
zum Keller. Der war gut. Oder zum Keller. Das ist ja auch gut. Nachschlag@fiete-gastro.de, das Menü eures Lebens, schickt einfach weiter. Wir haben bisher nur 5.000 bekommen. Der erste ist heute leider ausgeschieden. Ich glaube, so 2024 können wir den oder diejenige dann einladen.
Wir müssen nochmal darüber nachdenken. Menü meines Lebens.
Stimmt. Ja.
Den Titel hatte ich nicht immer in das ist das Menü seines Lebens.
Ja, natürlich. So ist er. Das ist er. Er will das nicht in eurem Restaurant. Ja,
wir packen ihn wieder auf den Haufen.
Ja?
Ja,
wirklich?
Ja, natürlich. Wenn er sagt, Kopfsalat mit Dosenmandarinen und Schlagsahne. Ich habe gedacht, er will einfach nur provozieren.
Mich hat es wirklich auch gewundert, weil das war ja auch deine Idee, die Herangehensweise. Letztens.
Menü des Lebens muss ich.
Ich bin jetzt auch fast froh. Also,
packen wir wieder rauf.
Zauberwald ist back in the game.
Back in the game.
Und der andere ist aber auch noch drin. Das wäre gemein.
Weil ernsthaft.
Okay, wir lernen auch.
Menü des Lebens ist mein Nudelsalat, ist ja, Menü ja, meines klar. Lebens. Sauerkraut.
Weil es gibt zum Beispiel auch einen, da dachte ich so, wow, wie geil, der hat ein Menü seines Lebens, ein Punkt war das Essen von gestern. Und ich weiß genau, was er meinte, weil meine Mutter nennt es Hoppelgepoppel. Alles von gestern zusammen.
Ja, Schlangori.
Ja, klar.
Alles
also dafür sollte also, man mal schon eine Namensliste
haben. Ja, Jakob Sauerwald ist glaube ich, ist zurück im Game.
Ja,
gut.
Ja,
okay. Schickt das Menü eures Lebens eine Entschuldigung von Tim Melzer himself. Wunderbar, ein besseres Schlusswort hätte es nicht geben können.
Ja, gibt es.
In diesem Sinne. Gehabt euch wohl und geht in die Bullerei, obwohl die ist auch ausgebucht bis 2080.
Bitte macht das nicht. Macht das bitte nicht. Ja. Kämpfen wir immer mit. Wir halten jeden Abend Plätze frei, weil wir wollen den spontanen Gast. Weil
klar. Da habe ich auch immer gemacht.
Für das die ganz Atmosphäre
gut.
So
wie. Und der sitzt jetzt so gut, ne?
Ja, man sitzt
der spontane Gast sitzt ja jetzt.
Momentan sitzt er in der Bullerei, finde ich, für die derzeitige Zeit herausragend.
Ja.
Herausragend.
Muss ich sagen. Behaltet nur die Masken
und vielleicht am Anfang ein bisschen Geduld haben. Also nochmal, wir werden ja kein, also ein bisschen Geduld haben, bitte, wenn ein Essen mal 40 Minuten dauert. Man ist ja nicht sofort in der Unterzuckerung drin.
Und nein, so, also, und es gibt ja auch zu trinken.
Ja, manchmal noch. Also wir sind ja noch in Anfangsphase.
Ich bin enttäuscht. Ich habe gedacht, dass Franz hier richtig einen wegträgt.
Nein.
Nee. Das gute Zeug behalten die bei sich. Also
das stimmt gar nicht.
Doch, das stimmt total.
Nein.
Das gute, doch. Die haben einen sensationellen Weinkeller und ich habe da schon wirklich an vielen Abenden teilgenommen. Bei einigen weiß ich es nur noch aus Erzählung, bei anderen weiß ich es wirklich. Die haben einen unfassbaren Weinkeller da und das Geile ist, die haben eine extrem faire Preisgestaltung, weil sie keine Haltungskosten sozusagen aufschlagen und das macht schon unfassbar viel Spaß.
Ich denke gerade an Jonas, das ist einer, der nach jeder Folge schreibt, könnt ihr nicht einfach dann Schluss machen, wenn ihr sagt, wir machen jetzt Schluss für heute. Und genau das machen wir jetzt. Ja, der meldet sich immer wieder. Vielen Dank.
Okay, super.
Tschüss.
Danke.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.